Fritz.
Podcast. Hendrik Schröder. Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Neulich habe ich mal drüber nachgedacht, wie das eigentlich sein muss, wenn man ein Leben lebt und selbst wenn es nur temporär ist, für eine Woche, für ein paar Wochen oder für ein paar Jahre, wenn man ein Leben lebt, bei dem man so unfrei ist, wie man unfreier kaum sein könnte, bei dem man nicht bestimmen kann, wann man wohin geht, wann man wo rausgeht, wann man aufsteht, wann man sich das Abendbrot macht, wann man zum Sport geht, wann man seine Freundin trifft, bei dem man so ziemlich komplett fremdbestimmt ist. So stelle ich mir nämlich das Leben vor, wenn man im Knast ist, wenn man im Gefängnis sitzt. Und ich habe gedacht, darüber sollten wir mal reden im Blue Moon.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Vorhin bei Ercik in der Sendung schon mal kurz gesagt, ich war schon zweimal im Knast, aber als Journalist, jeweils für verschiedene Reportagen, verschiedene Aufträge. Einmal war das in Tegel und habe da mit Leuten gesprochen, die wirklich sehr lange, sehr hohe Haftstrafen bekommen haben. Und einmal war das nur in so einer Gefangenen-Sammelstelle, wo dann irgendwie Leute hinkamen, die bei einer Demo oder so festgenommen wurden oder so. Das sind meine Knasterfahrungen und ich stelle es mir so vor, dass es schlimm ist, im Knast zu sitzen, dass es einsam ist, dass es dort Gesetze gibt, von denen man vorher nichts ahnt, dass man sich unterordnen muss, einordnen muss und so, dass es so eine ganz eigene Welt ist. Aber ich weiß es nicht und deswegen würde ich in dieser Sendung heute Abend sehr gerne mit Menschen von euch, mit Leuten von euch ins Gespräch kommen, die schon mal im Knast waren. Sei das für 2-3 Nächte, für 2-3 Tage, sei das für eine Woche, sei das, dass ihr länger gesessen habt. Und ich möchte gerne mit Leuten von euch reden, die Freunde, Angehörige, Kumpels oder so im Knast hatten, die vielleicht besucht haben, die diesen Eindruck haben. Also dieses Leben im Knast, dieses Leben im Gefängnis, man hört so viel darüber, es gibt viele Mythen darüber, viele Geschichten, ja, dass es dort Anführer gibt und Banden, dass man Drogen bekommt und Alkohol, ja, dass die Menschen krimineller rausgehen, als sie reingingen und so. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich würde mich sehr freuen, wenn der eine oder die andere von euch Lust hätten anzurufen unter 0331 70 97 110, ja, und von ihren Erfahrungen im Knast, von ihren Erfahrungen im Gefängnis zu erzählen. Frank Turner, The Road, gehört im Blue Moon auf Fritz, wo wir heute über den Knast reden, über das Gefängnis, darüber, wie es sich anfühlt, drin zu sein, was es eigentlich für ein Leben ist da drin, mit was für einem Gefühl man in den Knast reingeht, mit was für einem Gefühl, mit was für einer Haltung man wieder rausgeht und was man in dieser Zeit dazwischen erlebt. Ich lade euch ein, anzurufen, mit mir über den Knast, über das Gefängnis zu reden unter 0331 70 97 110, und natürlich auch die Frage zu diskutieren, welchen Sinn und welchen Zweck Gefängnisse und Knäste und Gefängnisstrafen in dieser Gesellschaft, in diesem Strafvollzugssystem eigentlich haben. Ich persönlich bin da mit meinen Gedanken noch nicht so am Ende. Ich glaube, auf der einen Seite, wenn ich da mal so einen Facebook-Post zitieren darf, dem ich mich durchaus anschließe, was jemand von euch schon auf unsere Seite gepostet hat, und zwar, lasst mich mal kurz gucken, da steht, ich könnte es jetzt auch frei zitieren, aber ich möchte das jetzt doch gerne mal komplett vorlesen. Umso mehr Häftlinge ein Staat hat, schreibt uns Katrin, umso sicherer kann man sich sein, dass am jeweiligen System etwas nicht stimmt. Dem würde ich mich anschließen und behaupten und sagen, meine Meinung vielleicht mal vorweg, dass die Gesellschaft nicht besser und nicht sicherer macht, je mehr Menschen, umso länger im Knast sitzen. Aber auf der anderen Seite braucht es natürlich auch ein Strafvollzugssystem, braucht eine Gesellschaft irgendeine Art von Repressionssystem, dessen es sich bedienen kann. Das ist ja auch völlig klar. Also wie sinnvoll ist da der Knast eigentlich? Wer von euch schon mal im Knast war? Wer von euch Freunde hatte, die im Knast waren, Familienmitglieder oder sich überhaupt mit diesem Thema schon mal auseinandergesetzt hat, den lade ich herzlich ein, anzurufen unter 0331 70 97 110. Erreicht ihr den Jonte, der sitzt vorne vorm Studio, der ruft euch zurück und mit dem könnt ihr auch darüber reden, unter welchem Namen ihr anrufen wollt und mit welcher Identität, falls das euch irgendwie wichtig ist, dass das nicht euer echter Name ist. Dirk, hallo.
Guten Abend.
Dirk, von wo rufst du uns an?
Aus der JV Heidering.
Wo ist das?
Das ist in Großbern, Kreis Teltow-Fleming in Brandenburg.
Da rufst du uns illegalerweise an aus einer JVA?
Nein.
Oder arbeitest du da? Oder?
Nein, ich bin Inhaftierter. Es ist die neue JVA des Landes Berlins, seit Sommer diesen Jahres eröffnet. Und diese Anstalt hat Zellentelefone.
Generell? Oder kommt es auch aufs Strafmaß und auf den Kandidaten an?
Also hier, soweit ich weiß, ist Kiel generell.
Ah ja.
Das ist was ganz Neues im Berliner Vollzug.
Ist das diese neue, wie heißt das, Strafvollzugsanstalt? Ist das dieser neue Knast, der auch in allen Zeitungen war mit ganz hell und irgendwie so große Gemeinschaftsräume
genau.
und so?
Genau, der ist das. Das ist diese Anstalt, ja.
Und du kannst von diesem Zellentelefon aus telefonieren, wie und mit wem du magst?
Ja, soweit, ja. Also man hat ja, man lässt sich halt Geld einzahlen und dann hat man ja so ein Telefonkonto und dann kann man ganz normal telefonieren, wie draußen auch. Mhm. Oder wie es halt sonst üblich in den Anstalten ist, dass man, sonst hat man es auf den Fluren und hier hat man es halt auf der Zelle. So ein kleines Modem unten, ne? Mhm. Ich glaube, es ist auch hier ist auch mal Internet kommen, irgendwann mal. Und dann hat man hier so einen Telefonhörer und ja, kann man normal telefonieren. Man hat eine PIN, gibt man ein und dann kann man ganz normal telefonieren.
Ach so, ich dachte
ein Novum.
Ich dachte, ein Grund auch, warum Strafgefangene zum Beispiel kein Handy haben, ist, damit eben nicht möglicherweise weitere Straftaten darüber verabredet werden können.
Ja, das dachte ich auch immer. Vielleicht will man dem damit ein bisschen entgegenwirken und auch der Vereinsamung der Häftlinge. Ist eigentlich eine tolle Sache, muss man mal so sagen. Trotzdem gibt es ja auch Handys, illegalerweise.
Illegalerweise?
Ja, aber die gibt es in jeder Anstalt.
Und Dirk, wie hoch ist dein Strafmaß?
Ich habe 15 Monate bekommen.
Und redet man im Knast darüber, wofür? Oder ist das was sich zwar irgendwie so rumspricht, wo man aber nicht offensiv mit so rumgeht?
Na, kommt drauf an, na doch. Man fragt dann schon mal nach oder man wird gefragt. Und dann sagt man das halt.
Und bei dir?
Na, das war Störung des öffentlichen Friedens wegen Androhung von Straftaten. Also ich habe ein paar Bombendrohungen gemacht und da war auch eine gefährliche Körperverletzung. Und dann summa summarum habe ich 15 Monate bekommen. Die habe ich im offenen Vollzug angetreten in Heiligensee am 8. Januar diesen Jahres. Da bin ich abgeschossen worden, weil ich bin nicht ganz nüchtern zurückgekommen vom Ausgang. Mhm. Ja, dann 6 Wochen nach Tegel, Haus 3. Und dann hieß es ja hier die neue Anstalt, du wirst verschifft. Und jetzt bin ich seit dem 24.06. hier in Heidering.
Verschifft heißt das im Jargon.
Verschubt, ja.
Das heißt also, wenn man Freigänger ist, so wie du es warst, also man kommt zum Schlafen zurück ins Gefängnis, kann aber tagsüber raus?
Ja, kommt drauf an. Also da gibt es auch nochmal Unterschiede. Die einen, die haben das, die anderen, die sind auch erstmal da noch drin und haben dann halt nur zweckgebundene Ausgänge. Je nachdem, das kommt immer auf einen Einzelfall drauf an. Man kann sich aber hocharbeiten zu dem Freigängerstatus.
Und du bist ja mit dem Freigängerstatus angefangen, weil man noch so eine Art, also man wollte bei dir den geschlossenen Vollzug dann anscheinend noch nicht anwenden.
Genau, also grundsätzlich ist es im Land Berlin so, wenn man jetzt nicht gerade aus der U-Haft kommt oder so, man kriegt eine Ladung zum Strafantritt und der leistet man dann Folge und dann meldet man sich im offenen Vollzug. Und die entscheiden dann, ob man da bleibt oder nicht. Und wenn nicht, dann wird man halt in den geschlossenen Vollzug verlegt. Oder man verbleibt da.
Und Bedingung ist aber, dass man nüchtern zurückkommt, zum Beispiel. Also das eine der Bedingungen.
Wäre schon gut, wenn man wieder nüchtern zurückkommt, ja.
Okay.
Also, hier waren es 0,5 Promille. Die haben ja dann den Gar ausgemacht.
Ist für einen geübten Biertrinker nicht viel.
Nee, aber ja, die Weisung war halt nichts zu trinken. An die Weisung habe ich mich nicht gehalten. Und demzufolge war dann auch kein offener Vollzug mehr für mich drin.
Wie lange hat das eigentlich gedauert zwischen der Verurteilung und dem Haftantritt?
Also ich hatte die Verurteilung letztes Jahr im Mai. Eigentlich hätte ich im August die Strafe antreten sollen, also gut 3 Monate danach. Ich habe das noch ein bisschen nach hinten gedrückt mit Nahengesuch und sowas. Also da hatte ich letztes Jahr Weihnachten war ich noch draußen. Aber man kann so rechnen, ja, so weiß ich nicht, ab 3 Monate bis zum halben Jahr kriegt man dann irgendwann diese Ladung dann zugestellt.
Und wie hast du diese Zeit erlebt? Ist das eine Zeit, wo man dann nochmal so versucht, möglichst intensiv zu leben, wo man sich schämt dafür, was man gemacht hat, wo man Angst hat vor dem, was jetzt passiert? Oder wie war das bei dir?
Naja, ein ungutes Gefühl war das schon so. Also ich meine, ist leider nicht das erste Mal, dass ich im Vollzug bin, aber man hat das halt immer im Hinterkopf, egal was man macht, das verfolgt einen halt. Mhm. Man weiß immer, aha, die Zeit, jeder Tag, das wird jetzt immer ein Tag weniger und dann musst du dich stellen und dann ist halt wirklich anderes Leben. Das verfolgt einen schon, ja. Also das letzte Weihnachten war jetzt nicht so schön für mich. Mhm.
Aber du kanntest den Knast schon und wusstest, wie es da ist?
Ja.
Und trotzdem hatte ich das aber nicht davon abgeschreckt, zum Beispiel 0,5 Promille dir anzutrinken, was man sich ja auch schenken könnte.
Ja, man denkt halt immer, man kommt damit durch. Ja, gibt's ja auch.
Ich muss mal kurz so eine dringende Gefahrenmeldung machen, wie wir es nennen. Bleib mal kurz dran. Achtung, liebe Autofahrer, Radio Fritz hier mit dem Verkehrsservice. Eine dringende Meldung für euch. Auf der A100 auf dem Stadtring zwischen Tempelhofer Damm und Kreuz Schöneberg in beiden Richtungen. Achtung, da kommt euch ein Falschfahrer entgegen. Nicht überholen, Vorsicht auf beiden Richtungsfahrbahnen. Wir melden, wenn die Gefahr vorüber ist. A100 Stadtring zwischen Tempelhofer Damm und Kreuz Schöneberg in beiden Richtungen. Achtung, da kommt euch ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahrt vorsichtig. Dirk, sorry für die kleine Unterbrechung. Kein so viel Ding. Muss sein. Das heißt aber doch dann jetzt für mich als derjenige, der so über das Strafvollzugssystem nachdenkt und was eigentlich eine gerechte Strafen sind und so, heißt das doch, für den Dirk war die Strafandrohung noch gar nicht hoch genug. Also hat noch nicht gereicht, die Abschreckung. Oder was würdest du sagen?
Naja, also ich weiß nicht, also das ist bislang die längste Strafe, Gott sei Dank, die ich so am Stück abreiße. Und ich denke, das reicht. Also diesmal hat es, glaube ich, Klick gemacht im Kopf. Ich glaube, die Leute, die 3 oder 5 Jahre oder so haben, die lachen da drüber. Aber das ist schon was anderes. Also, ob man jetzt nur 3 Monate hat oder weiß ich was, gleich ein ganzes Jahr. Ja, ich denke mal, umso länger das dauert, umso mehr ist dann auch die Abschreckung. Mhm. Also nicht bei allen, aber bei den meisten doch. Fakt ist, wenn man erstmal hier drin ist, dann will man natürlich wieder raus. Das ist ganz normal, ne? Man hat ja schon gewisse Einschränkungen und die kriegt man halt auch jeden Tag mit.
Ist dein Alltag so, wie ich mir den aus verschiedenen Fernsehreportagen vorstelle? 6 Uhr wecken und dann geht so der Tag mit diversen Verpflichtungen, die man auch hat und festen Essenszeiten, dann 17.30 Uhr Abendessen oder so und dann eingeschlossen?
Ja, so ähnlich. Ja, also ich werde um 6.20 Uhr geweckt, dann stehe ich auf. Dann kann man auch duschen und so und sich heiß Wasser holen und so eine Sachen. Ich habe das große Glück, dass ich hier Arbeit auch habe in der Anstalt. Ist noch nicht so viel. Also ich arbeite in der Küche. Ich rück dann aus zur Arbeit. Bin den ganzen Tag dann eigentlich auf der Arbeit. Komme dann wieder um 15.30 Uhr aufs Haus. Ja, dann hat man zwischendurch immer noch mal diese Zählung halt. Da wird nochmal kurz geguckt, dass auch alle da sind. Ja, und dann, also hier ist der Nachtverschluss um 21.30 Uhr. Generell ist dann hier zu. Und am Wochenende um 16.45 Uhr.
Was machst du diese Zeit zwischen 15.30 und 21.30?
Also ich habe, meistens ist man mit anderen Gefangenen unterwegs. Oder trinkt mit denen eine Tasse Kaffee, quatscht mit denen oder man schreibt Briefe. Oder guckt Fernsehen. Das ist mal ganz unterschiedlich so. Und ich habe jetzt ja auch so eine Suchtgruppe. Oder ich mache auch bald Radio. Es soll ja auch ein Knastradio geben. Dafür habe ich mich angemeldet. Mhm. Also man kann schon auch seine Freizeit irgendwie sinnvoll verbringen. Mhm. Blöd ist es, wenn man dann jetzt so ein langer Riegel, wenn um 16.45 Uhr die Tür zu ist, bis nächsten Morgen um 9, da muss man halt gucken. Die meisten gucken dann Fernsehen oder telefonieren oder sowas. Ja.
Gewöhnt man sich daran?
Leider ja. Ist schon so, man gewöhnt sich dran. Ich hoffe, Fritz.
Kann nicht schaden.
Nee, hat man auch schon weitergebracht, also abgelenkt.
Aber es ist schon so, dass es am Anfang was Grausames ist und man denkt, was soll ich jetzt machen? 16:45 und jetzt? Und irgendwann hat man auch unter diesen Verhältnissen so seinen Tagesablauf, ja, mit dem man irgendwie zurechtkommt. Oder du zumindest. Ich weiß ja nicht, für andere ist es ja vielleicht anders.
Bei mir ist es schon so, wenn man das erste Mal hat, ist es natürlich erstmal heftig. Und wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann entwickelt sich so eine Art Routine. Leider. Und oder auch andererseits ganz gut. Also man rutscht da schon so rein, dann ist es halt nicht mehr so schlimm. Aber für einer, der es halt noch gar nicht kennt, für den ist es so, denke ich, schon heftig.
Wie viel Zeit verbringt man damit, drüber nachzudenken, warum man jetzt da sitzt?
Ja.
Ich sag immer Mann, ich meine ja eigentlich du oder dich in dem Fall.
Ja, also nicht jeden Tag, aber wenn man so eine ruhige Minute hat, dann denkt man schon, ob es das alles so wert war und ob man das jetzt nicht in Zukunft anders machen würde und vielleicht eher nachdenken. Da denkt man schon drüber nach. Und gerade jetzt so zu Weihnachten, das ist immer so eine kritische Zeit im Gefängnis, wenn alle anderen draußen feiern und man sitzt dann hier auf Zelle, dann fragt man sich, glaube ich, schon, ob es das alles wert war.
Hm.
Ja.
Das heißt also, so eine Gefängnisstrafe ist in deinem Fall durchaus auch dazu nütze, dass man eben dazu gezwungen wird, das zu reflektieren, was man getan hat.
Auf jeden Fall.
Weil ich meine, es soll ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses System und dieses Gesetz, dann soll es ja nicht nur dazu dienen, jemanden zu bestrafen und so eine Art Rache zu üben, sondern es soll ja auch zukünftig Straftaten verhindern von
genau.
dieser Person. Und wenn man
genau.
da sitzt und eigentlich das gar nicht akzeptiert, warum man da sitzt oder gar nicht darüber anfängt, darüber nachzudenken, dann kommt man wahrscheinlich auch nicht geläutert raus.
Naja, also ich denke, das fängt bei jedem im Kopf an. Man hat ja hier gewisse Hilfsmittel, die man nutzen kann. Also wenn man drogenabhängig ist, dann kann man zu einer Suchtgruppe gehen. Wenn man irgendwie gewalttätig ist, dann geht man halt zum Anti-Gewalt-Training, wo das Ganze dann ja auch nochmal reflektiert wird. Und dann setzt man sich natürlich auch mit seiner Tat dann auseinander. Wieso, weshalb, warum? Ich empfinde das auf der einen Seite schon auch als Strafe, auf der anderen Seite aber auch als eine Art, vielleicht etwas verspätete Umerziehungsmaßnahme. Weil ich glaube, die meisten, die hier drin sind, das sind jetzt nicht von Grund auf die bösen Gangster, was man so immer in den Filmen sieht, sondern eigentlich auch normale Menschen, die halt in bestimmten Situationen falsch gehandelt haben, ja. Und die vielleicht erstmal rauskriegen müssen, warum die in den Situationen falsch gehandelt haben, wo da die Defizite sind, die eigenen. Und wenn man die schafft, aufzuarbeiten und zu erkennen, dann kommt man eigentlich schon mal der Resozialisierung, wie es so schon heißt, ein gutes Stückchen näher ran. Weiter.
Ich muss noch mal einmal diese Falschfahrer da aufheben. Warte mal. Radio Fritz hier mit dem Verkehr A100 Stadtring zwischen Tempelhofer Damm und Kreuz Schöneberg in beiden Richtungen. Entwarnung, da kommt euch kein Falschfahrer mehr entgegen. Wir wünschen euch eine gute Fahrt. Dirk, das heißt, es ist gar nicht in deinem Falle so oder aus deiner Sicht so, dass Leute, die, sage ich mal, so wie du, zwar kriminell waren und auch nicht zu knapp, aber keine Schwerstkriminellen, im Knast noch krimineller werden. So hört man es ja auch oft.
Ja, ich denke, das kommt auf den Einzelnen drauf an. Klar gibt es so eine Typen auch, denen ist es auch real. Ich glaube eher, so die überwiegende Mehrheit ist so wie ich. Und es sind halt ganz unterschiedliche Leute. So. Manche, die haben schon mehrmals was gemacht, andere, die sind halt das erste Mal drin und haben halt nicht nachgedacht. Also ich glaube, dass es diesen Berufsknacki so gibt, das glaube ich gar nicht. Es gibt natürlich Leute, die öfters mal immer wieder kommen. Ja, bei dem einen reicht es einmal, beim anderen ist es vielleicht erst nach dem vierten Mal, wo es Klick macht im Kopf.
Und bei manchen nie?
Bei manchen nie, ja.
Wann kommst du raus, Dirk?
Ich bin am Ende März bin ich wieder draußen.
Okay. Und was kannst du bis dahin noch tun, um das zu beschleunigen? Weil du meintest, man kann sich auch so ein bisschen hocharbeiten auf der Stufe? Oder um
ja,
das
so.
Zu verbessern?
Also ich habe meine Gruppen, die nehme ich halt wahr. Die laufen jetzt allerdings auch aus. Ich muss ja eigentlich dazu sagen, da ich kurz, für mich jetzt schon gesehen, kurz vor der Entlassung stehe, geht das dann halt wieder los mit Lockerung und entlassungsvorbereitende Ausgänge, dass halt draußen dann wieder alles passt mit Wohnung und was man alles noch so erledigen muss. Ja, also man kann eigentlich nur das Beste, was man eigentlich mitnehmen kann aus dem Gefängnis. Und also für mich, wenn ich hier rauskomme, dann sieht man draußen die Welt anders.
Worauf freust du dich am meisten jetzt gerade?
Kann ich gar nicht sagen. Auf alles. Erstmal auf Berlin. Es ist ziemlich ruhig hier. Ja, und ich denke, man nimmt dieses Gefühl halt einfach mit, was du am Anfang gesagt hast, dass man halt jederzeit bestimmen kann, was man macht, dass man sich jetzt mal einen Döner oder sowas holt und dass es einfach geht so. Das sieht man mit anderen Augen als Menschen, die das halt, für die es normal ist. Das weiß man halt erstmal mehr zu schätzen.
Gewöhnt man sich eigentlich auch daran, dass man gar keine Frauen zu sehen bekommt?
Ja, also man kriegt ja schon Frauen zu sehen. Das sind ja meistens dann Beamtinnen oder Vollzugsbedienstete.
Nein, ich meine eher so im zwanglosen Gespräch. Oder ich könnte auch sagen, dass man immer allein schläft und auch gar keine Chance hat, das zu verändern.
Das ist blöd, ja. Also das ist in der Tat, würde ich sagen, schon mal nochmal eine Extrastrafe. Da hat man noch nichts gefunden, um dem Abhilfe zu schaffen. Das ist den meisten, glaube ich, gar nicht bewusst. Denn die denken halt Gefängnis, naja, das schafft man schon. Ich glaube, das haben die wenigsten auf dem Schirm. Diesen Cut halt. Hm. Keine Frauen und Familie ist weg. Ja, es soll ja auch eine Strafe sein.
Ja.
Hört sich blöd an, aber ich denke, das muss man dann vielleicht mal doch mal mitgemacht haben, um dann drüber nachzudenken beim nächsten Mal. Lohnt sich das jetzt eigentlich nochmal auf alles zu verzichten oder nicht? Ja.
Dirk, danke für deinen Mut, dass du angerufen hast als Erster in der Sendung. Dann auch direkt aus dem Gefängnis. War mir echt nicht klar, dass das geht und dass das erlaubterweise geht und so.
Also ich wollte noch ganz kurz was sagen. Also das ist ja jetzt hier die neue Anstalt vom Land Berlin und die unterscheidet sich schon wesentlich von den anderen Anstalten. Also Tegel ist zum Beispiel oder Moabit, das sind ziemlich dunkle Gemäuer und auch ziemlich kleine Zellen, ja, mit Toilette drauf und so. Und dagegen gesehen ist das hier schon fast ein Fünf-Sterne-Hotel.
An
der Bauart her.
Ja, ist sehr hell. Da werden modern. Einige jetzt am Radio sitzen und denken, womit habt ihr das verdient, ihr Strafgefangenen da, das so zu empfinden, dass es schon fast bequem und luxuriös ist. Und andere werden sagen, genau so müssen Knäste sein. In solchen Dingern wie Tegel funktioniert sowas wie Resozialisierung eh nicht.
Eben, das denke ich auch. Es ist halt hier alles hell und weitläufig und trotzdem ist es ein Gefängnis. Wenn man aus dem Fenster guckt, sieht man trotzdem ein Gitter und man hat auch hier seine Einschlusszeiten. Also das ist zwar etwas angenehmer, hier zu sein schon, aber es ist trotzdem, man vergisst halt nicht, dass man im Gefängnis ist. Also das ist vielleicht für den Außenstehenden, die denken, alles Luxus, aber so ist es nicht. Es ist trotzdem ein Gefängnis mit normalen Beamten, mit normalen Abläufen. Und wenn man halt rausguckt, sieht man halt auch ein Gitter. Das ist einfach so.
Ja, also man vergisst es auch nicht, wo man ist und warum man da ist.
Man kann es nicht vergessen, da ja auch die Türen eigentlich alle zu sind. Man braucht ja immer jemanden, der einen dann irgendwelche Türen aufschließt. Also man kommt ja nicht weiter. Schon so.
Hast du dich daran eigentlich auch gewöhnt? Das stelle ich mir auch als so demütigend vor. Also man ist schon eingesperrt, man ist verknackt worden, hat diese Zeit vor sich und dann muss man aber so im Alltag auch noch irgendwelchen fremden Menschen sozusagen, die da ihre Arbeit verrichten, die muss man danach fragen, dann aufzuschließen oder nach denen muss man klingeln oder so oder entwickelt man dann irgendwann auch so ein bisschen so eine Art gesundes, okayes Verhältnis oder bleibt das immer eine Demütigung?
Also ich würde sagen, ich habe da ein okayes Verhältnis zu entwickelt, weil einerseits die hier arbeiten, die Leute, ohne die würde der Laden ja nicht laufen. Andererseits, ich habe mich hier selber reingebracht, die Leute haben mich nicht eingeladen, die machen hier für mich gesehen auch nur ihren normalen Job, den ich mir auch nicht einfach vorstelle. Also ich möchte kein Beamter sein. Und da entwickelt man eigentlich ein okayes Verhältnis, weil das sind ja, die heißen ja auch nicht mehr Schließer oder so, sondern die heißen ja Betreuer auch.
Ach so.
Die betreuen ein Jahr sozusagen.
Mhm.
Also die haben ja mehr Aufgaben, als einfach die Leute nur auf und zu schließen, sondern wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann kann man mit denen ja auch mal reden. Oder die sind halt für viele Sachen da. Und ohne die geht's halt nicht. Und es gibt sicherlich immer einen oder anderen Beamten, den man dann mehr mag und den anderen nicht so. Aber das ist halt draußen auch so. Eigentlich ganz normale Menschen. Nur dass die halt auf der guten Seite stehen und ich halt auf der bösen. Trotzdem hasst man die nicht. Weil die braucht man halt. Das ist so. Hört sich blöd an, aber man muss sich ja irgendwie mit denen auch arrangieren.
Dirk, danke für den Anruf und für diese Schilderung.
Gerne.
Ich habe viel gelernt in diesen 20 Minuten. Danke.
Gerne.
Alles Gute,
Guten Abend
ja?
Noch. Schönes Gespräch.
Bleib
noch.
Sauber.
Tschüss. Jawohl, danke.
0331 70 97 110. Das ist die Nummer vom Blue Moon und der erreicht ihr uns und mich nach den Nachrichten wieder. Wir machen jetzt Nachrichten und ich lade euch ein, ihr, die ihr in irgendeiner Form Erfahrung mit dem Knast habt, sei es, weil ihr selber mal drin wart, weil ihr Freunde, Familie habt oder hattet, die drin waren oder sind, weil ihr in irgendeiner Form arbeitstechnisch mit dem Knast zu tun hattet. Ich lade euch ein, anzurufen, mit mir über das Gefängnis zu reden, weil ich mir jetzt nach dem Gespräch mit Dirk ein kleines bisschen besser vorstellen kann, wie es ist, in diesem neuen, supermodernen Knast zu sitzen, trotzdem immer noch nicht so richtig vor Augen führen kann, wie das eigentlich sein muss, wenn man eingesperrt ist den ganzen Tag und wenn man so komplett fremdbestimmt ist. Und da möchte ich mit euch drüber reden, was man da erlebt, was das eigentlich für eine Welt ist, was man da für Gefühle hat, und ich möchte auch mit euch darüber reden, welchen Sinn und Zweck das Ganze hat. Mit Nico, mit Stefan und mit Britta nach den Nachrichten wieder und gern noch mit euch.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder, was ist das eigentlich für ein Leben im Gefängnis? Wie lebt man im Knast den ganzen Tag? Was macht man da? Was fühlt man da? Was denkt man da? Was nützt das Ganze? Was nützt es demjenigen, der drin sitzt? Was nützt es der Gesellschaft im Allgemeinen? Was sollte man anders machen? Was ist richtig daran? All das würde ich gerne mit euch besprechen bis Mitternacht unter 0331 70 97 110. Knast, Gefängnis, unser Thema heute. Wir haben vorhin mit Dirk schon gesprochen, 36 ist er, hat uns angerufen aus Heidering, JVA Großbehren, eine der, ich glaube, die modernste Strafvollzugsanstalt in Deutschland. Hab mal viel drüber gelesen, bevor die eröffnet wurde, mit neuen Räumlichkeiten und viel Licht und einem anderen Konzept des Ganzen und so. Und da hatte Dirk sogar ein Zellentelefon und konnte uns von da aus anrufen und hat von sich erzählt. 15 Monate hatte er, glaube ich, bekommen, eigentlich Freigänger gewesen am Anfang, dann aber leicht alkoholisiert zurückgekommen, und das war Teil der Auflagen, dass das eben nicht passiert, ist aber passiert. Dann ist er also in die geschlossene gekommen, heißt das geschlossene, geschlossenen Vollzug, genau, war erst in Tegel und ist dann dahin verlegt worden, hat uns seine Geschichten erzählt. Was sind eure Geschichten von Freunden? Wart ihr mal zu Besuch im Knast? Habt ihr mal im Gefängnis gearbeitet? Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, was Gefängnis eigentlich auch Menschen macht? Und ich verfolge die Diskussion auf Facebook jetzt schon so ein bisschen, und also nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich will damit nicht die Straftaten kleinreden, wenn ich das in Frage stelle, ob vielleicht so viel Gefängnis oder das Gefängnis, wie es ist, nicht das Allerbeste ist. Natürlich müssen Straftaten in irgendeiner Form geahndet werden. Für mich ist nur die spannende Frage, wie und was ergibt eigentlich Sinn und was hilft wirklich allen und was nicht. Auch dazu ist eure Meinung gefragt. Nico ruft uns aus Hohenschönhausen an. Hallo Nico.
Hey.
Nico, 5 Jahre saßt du im Knast.
Na, 5 Jahre in Tegel und 2 in Moabit.
Also 7 insgesamt.
Ja.
So viel weiß ich schon, denn das hat Jonte mir auf meinen kleinen Monitor geschrieben. Mehr weiß ich noch nicht von dir.
Ich habe gerade sehr gespannt dem Dirk zugehört, ja. Und ich muss ganz froh sein, dass ich den neuen Knast nicht mitgemacht habe.
Warum?
Weil ich habe eine Menge drüber gelesen und so. Und Tegel... Ich war im Haus 6 gewesen, ja. Und da ging es noch ein bisschen familiär zu, muss ich sagen. Und der neue Knast, so alles steril und kein Bock drauf, ja.
Meinst du, was meinst du mit dem neuen Knast, den in Großbehren, aus dem Dirk uns angerufen hat, oder was, oder welchen meinst du?
Ja, der neue in Großbehren.
Okay. Es klang eher so, so habe ich das auch in den ganzen Medienberichten gelesen, dass es für Gefangene durchaus angenehmer da ist als jetzt in vielen Trakten in Tegel.
Ich denke mal, was Haus 2, Haus 3 und Haus 4 betrifft, ja, aber Haus 5 und Haus 6 war relativ ganz in Ordnung.
Was ist der Unterschied zwischen diesen Häusern?
Also Haus 1 ist da geschlossen worden und das war das damalige Zugangshaus. Also du kamst quasi von, musst ja erstmal U-Haft, ne? Und dann hast du ja die Gerichtsverhandlung, dann bist du Strafer und dann hast du eine Vollzugskonferenz und die stellen halt fest, ob du geeignet bist für den offenen Vollzug, kommt auf die Länge deiner Strafe an, oder ob du erstmal in den geschlossenen Vollzug gestellt wirst, ne? Mhm. So, und dann bist du ja damals dann meistens nach Tegel gekommen und dann bist du erstmal in Haus 1 gelandet, das war das Zugangshaus. Und dort gab es nochmal eine Konferenz und dort ist entschieden worden, in welches Haus du kommst. Also Drogen, wenn du mit Drogen zu tun hattest, war meist Haus 2 oder Haus 3. Ja, wenn du irgendwelche anderen Probleme hattest, dann war Haus 4 zum Beispiel die SOTA. wenn du Langstrafer warst, so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre Haus 5. Und mit 5 Jahren, wenn du Glück hattest, kamst du nach Haus 6.
Und Haus 6 war dann?
Das war auch ein relativer Neubau in den 80er Jahren gebaut, ne? Und wir haben immer gesagt, schönerwohnen.de.
Das heißt aber, dass man Leute mit einem ähnlichen Hintergrund, mit einem ähnlichen Straftatenhintergrund dann auch zusammen eingesperrt hat in verschiedene Häuser? Oder nur mit einem ähnlichen Strafmaß? Oder nach welchen Kriterien passiert
das? Das heißt, du kannst durchaus sein, dass du mit einem Pädophilen oder mit einem Mörder auf einer Station bist. So, ne?
Mhm.
Aber die, im Haus 6 ist schon sehr darauf geachtet worden, dass du doch, war nicht ganz so krass, aber im Haus 3 war es zum Beispiel wirklich so, dass dein Zellennachbar zum Beispiel ein Pädophiler war und der andere Zellennachbar ein Mörder oder so.
Und Moabit, da ist nur die Untersuchungshaft? Also wenn dann das Verfahren abgeschlossen ist, dann kommt man auf jeden Fall woanders hin oder wie ist das?
Richtig, in Moabit bleibst du nur, bist du eben halt Urhaft und bist manchmal auch noch eine Zeit lang als Strafer. Weil du kannst zum Beispiel auch Strafer sein mit Urhaftstatus, wenn du quasi verurteilt worden bist, ja. Und dann gibt es noch, laufen aber trotzdem noch Ermittlungen gegen dich oder was weiß ich nicht. Dann kann sein, dass dein Aufenthalt in Moabit noch ein bisschen verlängert wird.
Wenn du sagst, es kann dir passieren, dass links ein Pädophiler sitzt und rechts ein Mörder, woher weiß man das? Wie schnell kriegt man sowas raus? Wird darüber getuschelt? Redet man da offen
ja,
drüber?
Ja, das kriegt man schon, das kriegt man schon am ersten Tag damit.
Am ersten Tag, ja?
Ja. Hm. Das geht relativ schnell. Mundpropaganda in Tegel ist Highlight, ne?
Also das heißt, mit den Leuten, mit denen man auch so auf einem Flur, auf einem Gang in einer Gruppe oder so zu tun hat, da weiß man, warum die da sind und wie lange.
Richtig.
Und ist das denn was, worüber du dich mit anderen auch unterhalten hast? Also ich meine, wirklich unterhalten? Haben dir Leute ihre Geschichte erzählt und wie es überhaupt dazu gekommen ist? Und behält man sowas für sich?
Ich habe in Tegel beim technischen Dienst gearbeitet.
Was ist das?
Das heißt, wir haben so Montagearbeiten ausgeführt.
Mhm.
Und das heißt, wir hatten so eine Läuferkarte und konnten halt, hatten Zugang in jedem Haus und haben halt in den Hafträumen Reparaturen ausgeführt. Sanitäre Anlagen und sowas, ne?
Mhm.
Und dadurch hattest du ja automatisch Zugang zu jedem Haftraum und quasi zu jedem Insassen, der, sag ich mal, technische Hilfe benötigte, ne? Und dadurch hatte man natürlich auch mit Klientel zu tun, wo ich sage, okay, es gab auch einige Dinge, wo ich dann zu meinem Chef gegangen bin und den Haftraum möchte ich nicht betreten.
Warum nicht?
Weil man hat da in Tegel Leute kennen, also einiges aus den Medien, was gerade kleine Kinder betrifft halt oder sowas, ne? Oder wirklich massive, die man halt wirklich aus den Medien kann, wo man sagt, okay, mit denen möchte ich absolut nichts zu tun haben, ne? Und wo ich dann wirklich gesagt habe, ich weigere mich. Da gibt es zum Beispiel in Tegel auch so ein ganz spezielles Haus, was eben halt für ein ganz spezielles Klientel halt ist, ne? Und damit wollte ich nie was zu tun haben oder so. Aber Geschichten habe ich genug gehört. Ich habe viele Leute kennengelernt und ich war auch fast 3-4 Jahre Insassenvertreter gewesen, also Gefangenensprecher. Und das heißt also, du hast genug Geschichten gehört, die den Kopf kaputt gemacht haben quasi.
Und wie hast du deine Mitgefangenen und dich selbst wahrgenommen? Also ich wiederhole das gerne nochmal. Vieles von dem, was ich über den Knast denke oder zu wissen glaube, kommt wahrscheinlich eigentlich aus irgendwelchen reißerischen Reportagen und aus Fernsehfilmen und so. Und vielleicht stimmt es gar nicht mit der Realität überein. Laufen da wirklich Großmäuler durch die Gegend, die damit prahlen, dass sie 7 Jahre für dieses oder jenes bekommen haben? Oder sind da am Ende des Tages die meisten ganz klein mit Hut?
Ganz klein mit Hut. Also irgendwann gibt es immer den Punkt, wo man zusammenbricht. Also der Tag X kommt immer irgendwann. Den habe ich auch oft genug gehabt. Jährlich fast. Also auf dem Flur oder so, dann tun viele stark halt, ne? Oder wenn sie unterwegs sind, so in der Freistunde. Aber wenn sie dann in den Zellen sind und dann nach 21:30 Uhr die Tür zu ist, dann kommt der Zusammenbruch.
Was kommt dann, wenn der Zusammenbruch kommt?
Man heult. Man kann eh nicht mehr tun. Man muss auch vorsichtig sein. Ja, in Moabit hieß es immer, man hat dann den roten Punkt an der Zelle. Ne? Das hieß dann suizidgefährdet. Das heißt, man muss ehrlich gesagt auch ein bisschen vorsichtig sein. Und man hat sehr gute Beamte vielleicht, mit denen man reden kann. Ne? Das Glück hatte ich zum Beispiel gehabt auf meiner Station. Und aber öffentlich, sag ich mal, so ein Kollaps oder Zusammenbrechen, das ist nicht ganz gut. Das ist nicht, dass es als Schwäche angezeigt, als Schwäche angesehen wird, aber die in Tegel waren sie sehr schnell mit medizinischen Maßnahmen, ne?
Also das heißt, dass sie dann Angst haben, dass du dir was antust und dass dementsprechend dann die Überwachung noch größer wird?
Richtig. Entweder man kriegt irgendwelche Tabletten oder wenn wirklich die denken, es ist, besteht Gefahr für das eigene Leben, Bunker.
Was ist Bunker?
Bunker, das ist ein besonders gesicherter Haftraum. Das heißt, der ist komplett gefliest, videoüberwacht, ne? Das Bett ist nicht reingestellt, sondern ist ihm halt alles festgeschraubt, ne? Das ist quasi so ein Beton-Betest, ja? Mit einer Decke, also es ist irgendwie Gummi drauf oder so, ne? Und dann hast du deine Decke gehabt, Waschbecken und WC ist alles fest montiert und dann eben halt 24 Stunden Videoüberwachung.
Also und ein Raum, der so beschaffen ist, dass man da keine Hilfsmittel findet, mit denen man sich verletzen kann. Überhaupt, oder zumindest nicht schwer.
Und die Zentrale kann ich eben halt permanent per Videokamera beobachten.
Ja. Ah, verstehe, okay. Und wenn man
als wir da unterwegs waren vom technischen Dienst, ich habe zu meinem Chef gesagt, so als wir da Reparaturen ausgeführt haben, war da halt drin in den Raum, ich sag nur, schließ mal zu, ja. Ich war da 4 Minuten nur drin in dem Raum und dann habe ich gekloppt, ey, lass mich da raus. Also manche Leute, die zum Beispiel auch ausrasten und anderen oder Beamte angreifen oder, ne, die werden ja in den BGH, nennt sich das, gesperrt. Und ich habe Leute kennengelernt, ja, die waren da fast einen Monat in dem Bunker drin. Ich meine, so sahen die Leute auch aus, als sie wieder rauskamen, ja. Und Katastrophe, nee, furchtbar.
Kannst du es trotzdem nachvollziehen, dass es sowas wie diesen Bunker gibt und das dann, so wie du es beschreibst, auch angewendet wird?
Ja, ich habe zum Beispiel auf meiner Station damals jemanden, der hat einen anderen Inhaftierten mit einem Messer angegriffen oder so, ne, und der ist völlig permanent ausgerastet. Also, da fand ich schon gut, dass es die Möglichkeit gibt, da den erstmal wegzusperren, ne. Also, das setzen die wirklich auch ein als letztes Mittel. Also, als, wenn alle anderen Mittel versagen, dann, ne.
Also, das heißt, um nochmal auf das Einzige, was du vorhin sagtest, man sollte zusehen, dass man nicht als zu labil rüberkommt, wenn man so sein normales, gewohntes Knastleben auch weiterführen möchte.
Richtig.
Und du hast gesagt, eine Sache, was ich so gar nicht erwartet hätte, du meintest, naja klar, man kann mit den Beamten reden, die dafür einen zuständig sind und so, und du hattest Glück, dass du gute Leute hattest. Das heißt also, obwohl diese Vollzugsbeamten oder Dirk meinte vorhin Betreuer, würden sie jetzt mittlerweile manchmal auch heißen, auf der anderen Seite stehen und ja auch Macht über dich ausüben, passiert es trotzdem, dass man da Vertrauen fassen kann, ja?
Wie gesagt, ich war ja Gott sei Dank im Haus 6 gewesen und da ging es, muss ich sagen, relativ familiär zu, weil man kannte sich dann auch jahrelang, ne? Und wir hatten auch immer, also ich hatte zumindest, also unsere Station hat auch immer die gleichen Beamten halt gehabt, ne? Und natürlich ändert sich das im Schichtdienst, aber wir haben immer unsere Stammstationer, nannte sich das bei uns, ne? Wir haben unsere 4, 5 Stammstationer gehabt und mit den einen konnte man etwas besser, mit den anderen halt nicht, wie das halt so halt ist, ne? Und aber auf unsere, oder wir haben relativ Glück gehabt und sehr nette Gespräche gehabt oder die, wenn man merkt, so geht's ihnen nicht gut, oder die sind auch schon von alleine angekommen oder so, ne? Oder wenn man halt Arbeit, damals als ich den Job noch nicht hatte, die haben einen wirklich in die Arme gegriffen. Es gab natürlich auch Arschlöcher, das sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Mhm. Es gab natürlich auch Beamte, kaum haben sie den Schlüssel in der Hand, sind sie durchgedreht. Ne? Oder als wir dann öfters mal so eine Praktikantenschwemme hatten, ne? So, die waren jünger als ich und keine Ahnung, die wollten dann wahrscheinlich Polizeilaufbahn einschlagen, hat aber alles nicht funktioniert, naja, bleibt noch der Knast.
Von welcher Seite, aber ja.
Und die sind richtig freigedreht. Allein die Haftraumkontrollen, wirklich, das war Dienst nach Übervorschrift. Und wie oft dann unsere Stammstationen auch eskalierend gewirkt haben, weil die haben da wirklich Dinge veranstaltet, irgendwie so, keine Ahnung, was sie gerade in der Schule gelernt haben, da in der Vollzugsschule, dann bei uns angewendet. Und wie gesagt, wenn du 3, 4 Jahre auf einer Station lebst, ja, und irgendwo ist alles eingeschliffen und die einen lassen das durchgehen und das und jenes. Und dann kommen auf einmal so eine Praktikanten, ja, und die räumen erstmal den Hütte leer und machen das und machen das und machen das. Und, oh, hör auf, ey, das ist Krise, das war echt Krise pur.
Wurde bei dir mal was gefunden, was du nicht haben darfst, durftest?
Handy.
Ein Handy?
Ja, nicht nur eins. Ungesiegelte Geräte, ja, manchmal war das so, wo Gefangene sind entlassen worden, mit denen man sich gut verstanden hatte. Und die hatten halt ein Radio oder so, ne, und dann geht man her so, ne. Normalerweise muss das immer erst über einen technischen Dienst gesiegelt werden und was weiß ich nicht. Man darf eigentlich keine Geräte von anderen Inhaftierten annehmen, ne. Naja, und dann gibt es eben halt solche Strafen wie Freizeitsperre oder so. Das heißt, du hast schon ab 16 Uhr Einschluss, dir wird der Fernsehen weggenommen und dann musst du da 2 Wochen oder 1 Woche in der Zelle halt leiden, ne. Du wirst halt eingeschlossen, hast nicht so viel Freizeit und naja, kannst ein bisschen über dein verfuschtes Leben nachdenken, ne.
Und ein Handy zu haben scheint auch nicht unmöglich zu sein.
Das ist relativ einfach. Ja, wir hatten damals, also von den Zellentelefonen, was Dirk gerade gesagt hat, ja, davon haben wir ja geträumt. Wie gesagt, ich war ja ein paar Jahre Insassenvertreter gewesen und wir haben fast 2 Jahre darum gekämpft, dass wir da eben halt auch in Tegel unsere Zellentelefone bekommen. Wie gesagt, ich bin jetzt 1 Jahr draußen, ich weiß nicht, ob die es jetzt mittlerweile schon haben. Damals war es irgendwie technisch nicht realisierbar. Und wir hatten halt im Flur, also pro Station, wir waren 40 Leute, nee, Quatsch, 15. 35 Leute auf einer Station, ne? Und mit 2 Stationstelefonen, ja? Und ja, stell dir mal vor, wenn man abends telefonieren will, keine Möglichkeit, ja. Und die Preise, die damals waren, ja, Festnetz 19 Cent in der Minute. Und vor einem Jahr, überleg das mal.
Und angerufen werden ging nicht, man musste raus telefonieren.
Ja, ja, und du hast im Knast schon kaum Geld gehabt, ja, und wenn du dir 30 Euro im Monat aufgeladen hast, ja, dann konntest du vielleicht mal produktiv vielleicht 1 Woche telefonieren oder so.
Ja.
Und
das heißt also, die Versuchung, sich irgendwie verbotenerweise ein Handy zu besorgen, ist groß.
Richtig. Ja, aber die, als ich dann letztes Jahr noch da war, die Kontrollen, die haben auch aufgerüstet, ne, die Beamten. Und die Kontrollen waren massiv. Also im Haus 6 haben die vielleicht fast, ohne Scheiß, in einem Monat fast 50 Handys gefunden. Und wenn man dann so durch das Haus gegangen ist, Freizeitsperre.
Nico, ich weiß jetzt nicht, wie weit du so mit dem Wissen, was du in all den Jahren dir angeeignet hast, gehen willst hier im Radio, aber Fragen ist hoffentlich erlaubt. Wie kommt so ein Handy da rein? Wie kommst du als Strafgefangener an so ein Handy?
Sag ich nicht. Es gibt Mittel und Wege halt, ne? Ich meine, wir selber sind drinnen, andere Leute kommen rein, ja. Ich meine, jetzt kannst du ja selber kombinieren, wie kommen Dinge in die Anstalt rein? Wer bringt sie rein, ja? Wer darf jeden Tag die Anstalt verlassen, ja? Wer kommt jeden Tag in die Anstalt rein, ja? Und da gibt es schon einige, die sich wahrscheinlich ein Zubrot verdienen damit oder keine Ahnung. Aber ich muss sagen, das billigste Nokia, was du hier am Anfang kriegst für 10 Euro oder so, da musst du im Knast schon fast 200 Euro hinlegen oder so.
200 oder 100?
100, 200 Euro oder so.
Falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, ihr hört den Blue Moon auf Fritz. Das sind die 2 Gesprächsstunden, die 2 Talkstunden am Abend und wir reden heute Abend über das Gefängnis, über den Knast, über eure Erfahrungen, direkten, indirekten Erfahrungen mit dem Knast und wir reden auch über Sinn und Zweck von Gefängnissen. Unter 0331 70 97 110 ist unsere Nummer und mein Redakteur, der Jonte, draußen ruft euch auch gerne zurück. Also soll euch nicht unbedingt was kosten. Also meldet euch gerne, redet gerne mit, so wie Nico das gerade macht aus Hohenschönhausen, der insgesamt 7 Jahre im Gefängnis saß. 2 Jahre in Moabit, 5 Jahre in Tegel. Nico, kannst du dich noch an diesen Moment erinnern? Also irgendwann ist das ja für jeden der erste Tag und oder die erste Woche und man ist auf einmal in dieser Welt, man ist auf einmal eingesperrt, man ist mit diesen ganzen anderen Männern zusammen und weißt du noch, was das für ein Gefühl war? Ich stelle mir das manchmal vor, was würde passieren, wenn ich in den Knast komme, weil ich irgendeinen Unsinn mache, von dem ich die Konsequenzen nicht absehe und ich glaube, ich hätte so eine Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte echt Angst davor, was jetzt mit mir passiert.
Ich wusste ja damals, was auf mich drauf zukommt und hatte ja die Gerichtsverhandlung gehabt, ne? Und bin ja erst zu 3 Jahren verurteilt worden. Ja, und bin aber nicht vom Gerichtssaal halt verhaftet worden, sondern wäre halt Selbststeller gewesen. Das heißt, du wirst halt so eine Haftstrafe so und so viel verurteilt und nach ein paar Wochen bekommst du dann die Ladung, ne? Und ich war aber auf Flucht gegangen. Ne? Weil ich hatte echt so einen Schiss vor Knast und dies, das und jenes und hatte noch so viele Ermittlungsverfahren dann offen und die Luft hat wirklich gebrannt, ja. Und ja, und war dann fast damals noch ein Jahr auf der Flucht gewesen, ne?
Ein Jahr?
Ein Jahr auf der Flucht gewesen.
Das geht, sich ein Jahr von den Behörden verstecken.
Es ging bald nicht mehr, weil, wie gesagt, ich habe dann du musst wirklich fast wöchentlich dein Handy wechseln. Ja, und wenn dann die Zielfahndung schon auf dich angesetzt ist oder irgendwelche Profiler oder keine Ahnung, ja, und du kriegst dann wirklich Anrufe von deinen Freunden, Polizei war da, Kripo war da, einige wenigen zu meiner Familie, die ich noch Kontakt hatte, ja, da sind sie auch regelmäßig eingeritten, um mich zu suchen und wie gesagt, das war wirklich so, ich hab dann bei Freunden gewohnt und ich habe die Wohnung verlassen. Und ein paar Stunden später waren die Bullen da, ne? Mhm. Und das ging das letzte halbe Jahr war wirklich die Hölle. Oder ich nenne mal ein gutes Beispiel, ja. Ich war da mit einem Freund mit einem Auto unterwegs gewesen und ich sehe dann irgendwie nur was Rotes leuchten. Kennst du wenn so eine Straße abgesperrt wird von der Baustelle, die roten Dinger, ne? Mhm. Das, was ich gemacht habe, ist eine Vollbremsung, weil ich gedacht habe, das ist eine Polizeikelle. Mhm. Machen irgendwie Polizeikontrolle oder so, weißt du? Weil ich habe das von nachts an auf der Baustelle eben halt das rote Ding da leuchten sehen, ne?
Hast du dich dann gestellt oder haben sie dich gekriegt irgendwann?
Und, na, wie gesagt, ist dann ein halbes Jahr, ging ja noch gut und bin dann irgendwie verraten worden und dann gab es einen Zugriff am Alexanderplatz. Und, ja, und das war ja der Tag X dann damals und stand dann erstmal wie blöd da. Und die ersten zwei Tage hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber großartig keine Möglichkeit drüber nachzudenken, weil ich hatte Vernehmung, ja. Ich hatte wirklich fast 12 Stunden am Tag Vernehmung. Und dann war ich so müde, ich hatte überhaupt gar keine Möglichkeit nachzudenken. Und der Zusammenbruch kam dann erst, als die Vernehmung abgeschlossen war, nach zwei Tagen, also nach der Flucht, und ich dann der JVA Moabit überstellt wurde, ne. Und dann hat man ja erstmal erkennungsdienstliche Maßnahmen, dies, das und jenes. Und ja, und dann holte ich vom EKD eben halt unten so einen Beamter ab.
Erkennungsdienst? Was ist
Erkennungsdienst, EKD? Genau. Hm? Nee, stimmt nicht. Du wirst ja von der GESA, also das ist ein Tempelhof vom Landeskriminalamt.
Ja, da war ich mal.
Sammelstelle. Hm. Genau, da geht das ja. Du bist ja erstmal nur mit Haufen Leuten zusammen, die alle ihre eigenen Probleme haben. Das heißt, du hast noch gar keine Möglichkeit, selber drüber nachzudenken, weil du bist eh mit den Vernehmungen beschäftigt, ne? So, und dann ist das abgeschlossen und dann kommt so ein hässlicher, ekliger Knasttransporter, ne? Und der fährt dich dann erstmal nach Moabit. So, und dann hast du nochmal erkennungsdienstliche Maßnahmen, dies, das und jenes und ja. Dann kriegst du deine schönen, wirklich wie es so ist im Fernsehen, dann kriegst du deine blauen Klassknamotten, ne? Deine blaue Latzhose und so ein gestreiftes Hemd, ja? Und hast du da halt dein Package und der Beamte schließt dann die Zelltür auf, guckt mich dann so an und sagt, Herr XY, du hast da so einen Signalknopf im Haftraum, ne, für Notfälle. Und da sagt er, diesen Knopf bitte nur drücken, wenn Sie Notfall haben, ne? Und dann schließt er die Tür zu und dann stehst du im Haftraum und dann hatte ich meinen ersten Zusammenbruch. Also das war nach zwei Tagen, wo ich dann wirklich dachte, das Leben ist jetzt vorbei, weil, wie gesagt, ich hatte nichts zu rauchen, ja, gar nichts und ich hatte nichts, gar nichts. Ja, und ich saß dann da mit meiner Knastbettwäsche auf dem Bett, ja, in knapp noch nicht mal 10 Quadratmetern, das ganze Geschrei und Gebrüll auf dem Flur da draußen und...
Wovon Geschrei und Gebrüll?
Naja, irgendwelche Häftlinge, die sich da lautstark unterhalten haben oder andere sind halt auch auf ihre Zellen gebracht worden, die von der GESA kamen und halt da einfach in ihre Zelle freigedreht wurden. Also ich habe still geweint, ne, und andere sind da halt richtig ausgerastet, ne? Hm. Als es dann wahrscheinlich realisiert wurde. Ja, und ja, das war, oh nee, echt, das Gänsehaut-Feeling pur, das, also das war...
Und dann gibt es ja, auch im Knast so ein Alltag, so eine Routine. Ist wahrscheinlich in Tegel dann am Ende mehr, als es in Moabit war. Also, dass man arbeiten geht, wenn man über Jahre da ist, dass man seine festen Abläufe hat und so, seine festen Orte, wo man hingeht, wenn man auf den Hof darf oder so. Oder, aber wer führt einen in sowas ein? Man sitzt da, man ist neu. Wie zeigt einem das einer?
In Moabit war sehr schwierig, ja. In Moabit habe ich gar keinen festen Sozialarbeiter gehabt, so wie man das nennt. Sondern ich war dann auf Doppelbelegung gewesen. Das heißt, ich habe so eine Begegnungszelle, das waren zwei Hafträume mit so einem Durchbruch. Und das heißt, da war ein Raum, hier war mein Raum, aber man war halt zu zweit so halt, ne? Und man hat sich dann, ich habe mich dann mit ihm quasi dann, wir haben alle selber rausgefunden. Beamten, wir hatten da einen richtigen Idioten als Beamten, mit denen konnte man gar nicht sprechen, ja. Und indem wir eben halt die Hausarbeiter gefragt haben, wie läuft hier was oder wie läuft das oder keine Ahnung, wie ist das mit der Post. Und ich konnte manchmal tagelang, weil Postabgabe war früh morgens um 6 und ich konnte manchmal tagelang keine Briefe abschicken, weil ich habe das total verpeilt. Ja, ich bin dann mittags zum Beamten und werde dann meinen Post abgeben. Ja, dann kriegt man ja auch gar keine normale Antwort, ne? Und dann bin ich halt nochmal zum Hausarbeiter und, ja, genau. Aber wenn man halt dann pennt, ne, und bei der Lebenskontrolle nennt sich das ja früh um 6 und man müsste quasi dann schon früh um 6 mit dem Briefumschlag an der Tür stehen. Ja, und dann eben den Brief geben, so, ne? Also bis man das mit der Zeit dann rausgefunden hat, irgendwie, wir haben uns dann abgewechselt. Eine Woche hat er dann früh um 6 und die andere Woche ich dann, ne?
Und Nico, lass mich noch, ich möchte gerne noch dich noch zwei Sachen fragen und dann mit Britta weiterreden, die 5 Jahre als Psychotherapeutin im Knast gearbeitet hat. Oh, oh. Was ich mir auch als eine sehr herausfordernde Arbeit vorstelle, sagen wir mal so. Gibt es diesen Moment, wie man sich das aus dem Film vorstellt, dass du irgendwie beweisen musst, dass du da irgendwie deinen Mann stehst, weil da eine Gruppe ist, die dich bedroht, die was von dir will, wo es ungeschriebene Gesetze und Anführer und so weiter gibt? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, findest du das rückblickend richtig und sinnvoll, dass du diese 7 Jahre im Knast warst?
Also mit Anführer kenne ich nur von Hörensagen, jetzt zum Beispiel in Tegelhaus 3 zum Beispiel, ne? Wo es da solche Machenschaften gab oder gibt, aber selber bin ich mit sowas nie konfrontiert worden. Also im Haus 6 bei uns damals gab es sowas gar nicht. Oder ich habe es nicht mitgekriegt halt, ne? Mhm. Aber wirklich bewusst bei uns gab es nicht, aber im Haus 3, da gibt es da diverse Clans und dies, das und mit den ganzen Hierarchien und was, Hierarchien, wie das heißt. Ja. Aber persönlich, nee. Aber ich kenne jemanden, der im Haus 3 war und der, ja, von dem habe ich so einiges gehört, ja.
Also, aber bei dir, diese Nummer, dass ja auch unter den Gefangenen so Hierarchien, auch Gewalt teilweise, ja nicht an der Tagesordnung, aber immer wieder vorkommen und man irgendwie lernen muss, sich da so zu behaupten oder so, war jetzt in deinem Fall gar nicht so.
Nee, aber ich kenn's auch im Haus 6 halt von anderen, ne? Wenn jetzt Leute halt Schulden gemacht haben, gerade wenn sie sich halt ein Handy kaufen, dann wird es ja immer vom Einkauf abbezahlt, ne? Und manche Leute, klingt zwar blöd, aber man kann sich im Knast auch überschulden, ne? Und wenn man sich halt mit den falschen Leuten anlegt, dann kann man auch tierisch auf die Fresse bekommen. Und dann gibt es immer halt wirklich so die Hierarchien, so Mörder, Pädophiler ist natürlich ganz unten, ne? Und ja, aber persönlich, Gott sei Dank, bin ich davon verschont geblieben. Und was war die andere Frage noch gewesen?
Naja, also worauf ich ja auch in der folgenden Stunde, die diese Sendung noch läuft, auch so ein bisschen hinaus will, ist dieses Knastding zumindest zu hinterfragen, also nicht zu sagen, taugt alles nichts, das ist vielleicht auch zu einfach zu sagen, ah, das macht die Leute nur noch schlimmer oder so, aber trotzdem mal zu hinterfragen, was Knast eigentlich für die Gesellschaft am Ende auch bringt, weißt du, weil wenn derjenige, der da rausgeht, einfach nur bestraft wird, aber nicht anders herauskommt, dann bringt uns allen das ja nichts. Deswegen die Frage an dich, war das schon richtig so, dass du diese 7 Jahre gesessen hast?
War zu lange, finde ich. Sagt auch mein Anwalt, weil ich habe ja Computerstraftaten begangen halt, ne? Und war ja so relativ der Erste, der nach dem neuen Hackerparagrafen damals verurteilt worden ist. Und mein Anwalt sagte schon, pass auf, die wollen mit dir einen Präzedenzfall oder wie das heißt, da
Präzedenzfall, ja.
Und ich war halt als Betrüger bis zum Knast eh unten durch und bin halt nach Computer, wegen Computerbetrug verurteilt worden. Aber ich war halt eben halt Hacker, ne? Und kein normaler Betrüger, ne? Und bis das dann irgendwann auch mal die Sozialarbeiter kapiert haben oder so, ne? Und ich finde, das Problem ist gerade in Tegel, ja, ich war die fast 5 Jahre in Tegel und die ersten 3 Jahre ist gar nichts passiert. Ja, ich war dann das letzte Jahr gelockert, also Ausgänger, Freigänger, ne? Aber produktiv ist 3,5 Jahre mit dir gar nichts passiert, ja. Du hast deine ganzen komischen Gruppen damit gemacht, die Pseudogruppen, da, soziales Kompetenztraining, dies, das und jenes, ne? Und aber wo ich sage, okay, das hätte man vielleicht auch alles auf 3 Jahre verkürzen können oder so, ja. Aber 7 Jahre für das, was ich gemacht habe, war einfach zu lange, finde ich. Das ist Also ich habe da andere Leute kennengelernt, die waren viel schlimmere Dinge, wie ich gemacht habe, so, ne? Und die waren relativ kurz drin, ja. Aber wie gesagt, das sagt mir ein Anwalt auch, das war der Präzedenzfall. Ich habe es kapiert, ja. Ich war mir der Tragweite meines Handels damals gar nicht so bewusst gewesen. Ich habe letztens auch zum Freund gesagt, so damals noch so, ganz gut, dass die mich gekascht haben, sonst wäre es ewig so weitergegangen. Ich hätte wahrscheinlich noch mehr Schaden angerichtet.
Und hättest dann eine richtig lange Strafe bekommen irgendwann. Unmöglich.
8, 9, 10 Jahre wahrscheinlich draus geworden.
Ja.
Ja. Aber es gibt viele Punkte jetzt im Leben, wo ich wirklich sage, okay, ich habe Tegel gebraucht. Also das gebe ich ganz offen ehrlich zu.
Also innerhalb der Gesellschaft erfüllt ja so ein Gefängnissystem verschiedene Dinge, aber eines davon oder generell Strafen und als Endkonsequenz dann eben eine Gefängnisstrafe erfüllt ja auch das Prinzip der Abschreckung. Ist es, also bist du abgeschreckt von dieser Zeit, dass also so etwas, was mich in diese Situation bringen könnte, das werde ich garantiert nie wieder in meinem Leben machen?
Was mich abgeschreckt hat, war eben halt damals der Richter, als da meine Gerichtsverhandlung war, und er guckte mich so an und meinte, Herr XY, ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass es für Ihre Straftaten auch SV gibt, also Sicherungsverwahrung, ne?
Echt?
Ja, und
okay.
Nicht nur für Sexualdelikte und Körperverletzungen und sowas.
Das war natürlich auch weit vor diesem EU-Beschluss, ne? Aber gut.
Ja, es war 2005, 2006 die Fahrt. Und ist natürlich nicht so leicht, das durchzusetzen, aber das ist das, was mich halt beeindruckt hat, ne? Wo ich dann wirklich sage, und dann habe ich ja in Tegel auch jahrelang die SV mitbekommen, im anderen Haus da oben, wie die da vorher dahin siechen, ne? Und wie die da kämpfen. Und das ist das, was mich abschreckt, so, ne? Und eben halt das Eingesperrtsein. Also ich will es nicht nochmal mitmachen, so, das ist, eigentlich hast du recht, ja.
Das war ja nur eine Frage, da kann man ja schwer mit Recht haben.
Ich weiß nicht, 50-50. Der Knast selber hat jetzt nicht wehgetan, wenn du verstehst, was ich meine, ne? So, aber was einen abschreckt, das sind die ganzen Maßnahmen davor, so die Hausdurchsuchung, die nehmen dir erstmal alles weg, ja, dann hast du die Gerichtsverhandlung, die ganzen Ängste, die du ausstehst, die dir, was passiert, ja, und dies, das und jenes und was erwartet dich, und dann bist du wieder Neuling im Knast oder so. Das sind so die Dinge, die mich abschrecken, ja. Der Knast selber, okay. Gut, weil mir ging es nicht so schlecht, das ist wahrscheinlich das Problem oder so, ja. Wäre ich im Haus 2 oder Haus 3 gewesen, dann würde ich sagen, okay, wenn du verstehst, was ich meine, so ein bisschen.
Ich habe jetzt eine Ahnung nach dem Gespräch mit dir, ja. Richtig verstehen kann man es natürlich nicht, wenn man nie drin war, aber...
Richtig, genau, aber ansonsten...
Jetzt habe ich doch noch eine Frage, Nico. Lebst du jetzt ganz normal? Hast du Arbeit? Alles so normales Leben? Oder wie ist es jetzt?
Ich war x lange weg gewesen. Ganz wenige Freunde haben mir die Stange gehalten. Viele neue Leute jetzt kennengelernt. Und war jetzt fast ein Jahr jetzt noch in so einem betreuten Einzelwohnen gewesen. Und ich bin immer noch dabei, mich wieder ein bisschen zu integrieren, muss ich dazu sagen.
Danke fürs Gespräch.
Also ich bin immer noch nicht richtig angekommen, so, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja.
Kein Problem.
Ich wünsche dir, dass es klappt, und bedanke mich dafür, dass du so offen von dir erzählt hast, Nico.
Okay.
Alles Gute.
Gut, dann höre ich meiner Psychotherapeutin zu jetzt.
Mach das. Tschüss.
Tschüss.
7:57 schon.
Fritz.
Hendrik Schröder.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Das war Nico, 35, 2 Jahre in Moabit und 5 Jahre in Tegel hat er gesessen für Computerkriminalität. Er war Hacker, war fast ein Jahr lang auf der Flucht, nachdem er verurteilt wurde, und da wurde seine 3-jährige Strafe dann zu einer 7-jährigen, so die Kurzversion dieses Ganzen. Nico hat angerufen, weil ich ihn eingeladen habe, so wie auch alle anderen von euch, die in irgendeiner Form Erfahrung mit dem Knast haben, diese Nummer zu wählen, die 0331 70 97 110, und mir und damit uns und Radio Berlin Brandenburg Deutschland ein bisschen zu erzählen, wie das Leben im Knast eigentlich ist, wie das Leben vorm Knast ist, wenn man weiß, jetzt kommt man rein oder man wird vom Gerichtssaal weg, muss man gleich da bleiben. Und auch wie das Leben danach ist, wie man wieder rauskommt, wie man dann eigentlich wieder klarkommt, wieder Fuß fasst. Ja, vielleicht habt ihr das selbst erlebt. Hören bestimmt einige zu, die schon mal im Knast waren. Vielleicht habt ihr Freunde, Bekannte, Familie, wo ihr das erlebt habt bei diesen Menschen, wo ihr mal zu Besuch wart oder so und könnt das aus dieser Perspektive schildern. Und natürlich auch in diesem Zusammenhang würde ich gerne auch mit euch darüber sprechen, so wie das auch seit 22 Uhr schon getan haben hier und da, welchen Sinn der Knast eigentlich hat, so wie er ist und was ihr vielleicht daran an diesem System verändern würdet oder auch genau so lassen würdet. 0331 70 97 110. Britta ist jetzt am Telefon. Hallo Britta.
Hallo.
Britta, als Psychotherapeutin in den Knast zu gehen, um da zu arbeiten, warum hast du das gemacht oder diese Herausforderung angenommen?
Ja, wie erkläre ich das? Also ich sag mal so, was die Frage, du hast sie auch auf Facebook gestellt, ne? Ist die Gesellschaft überfordert oder gibt es andere Möglichkeiten? Die Frage ist natürlich halt immer bei Straftätern, ja, da liegen ja halt bestimmte Strukturen auch dahinter. Also ich rede jetzt so, also ne, meistens hatten wir, also ich habe im Maßregelvollzug gearbeitet mit Paragraph 64 StGB, also es sind drogensüchtige Straftäter.
Aha. Was heißt Maßregelvollzug?
Maßregel, das ist halt eben im Prinzip eine Knastpsychiatrie, das mal übersetzt. Also das ist halt eben schon ein Bereich, wo Straftäter ihre Strafe absitzen, aber halt eben jetzt nicht der Knast als solcher. Also ich habe wohl die eine JVA halt mal besucht, war da zweimal drin. Das war aber halt mehr so der psychiatrische Bereich, wobei das eigentlich egal ist, weil es ja auch halt in JVAs Psychologen gibt. Also die Häftlinge haben ja jederzeit die Möglichkeit, auch da psychotherapeutische oder halt auch beratende Gespräche eben mit Profis zu führen. Ne? Da arbeiten ja auch Psychologen, eben auch Sozialarbeiter, sodass die halt schon auch die Möglichkeit haben, sich da anzubinden. Ja, und warum ich halt letztlich in diesen Bereich gegangen bin, war halt, einerseits habe ich meine Diplomarbeit schon in dem Bereich geschrieben, und weil es mich einfach interessiert hat, weil ich halt schon im Studium und Praktikum im Maßregelvollzug mal gemacht hatte. Und auf der anderen Seite, weil es halt eben so die Frage ist, ja eben, was ist dann? Ja. Und hatte halt eben so für mich einfach das Gefühl, da kann ich halt eben auch was bewirken. Ja, also ich bin mir sehr wohl dieser Machtstrukturen, die da herrschen, eben auch bewusst. Sag auch nicht, dass das alles ganz, ganz glatt läuft, wie das ist. Fand auch diesen ersten Bericht von Dirk da sehr spannend, dass sich da jetzt anscheinend doch viel tut, auch mit Telefonen auf der Zelle. Hat halt natürlich alles so seine Vor- und Nachteile. Ne? Also die Frage, die du auch gestellt hattest, von wegen Straftaten planen per Telefon etc. Also ich sag mal, diese ganzen Probleme kenne ich natürlich von der anderen Seite. Hm.
Ja, also ich meine, das ist ja das, was man einfach, wenn besonders spektakuläre Fälle dann aufgelöst werden, was man in der Zeitung liest und was man natürlich auch in manchen Reportagen sieht und wovon ja auch nicht alle unbedingt so journalistisch sorgfältig gemacht sind, sondern doch eher so aufs Reißerische. Und da hat man dann, oder von manchen Hollywood-Filmen, ich weiß nicht, tragen die meisten, glaube ich, so ein Bild mit sich im Kopf von irgendwelchen Gangs, die dann in Wirklichkeit diesen Knast beherrschen und da so ihr auch ihr Geflecht haben und so. Und also so wie uns das Nico gerade erzählt hat, der in Tegel in einem Gebäudetrakt saß, wo es wohl nicht so schlimm ist, der hat das gar nicht erlebt. Ne? Also so hat er es zumindest beschrieben.
Also ich kenne beide Fälle. Also natürlich gibt es halt Einzeltäter, es gibt aber auch eben Bandenkriminalität. Und die haben durchaus noch ihre Strukturen halt zum Teil nach draußen, gerade wenn es dann um Drogenringe etc. geht. Also ich kenne da schon so den ein oder anderen Fall, sage ich mal, wo es halt eben, also es ist ja halt immer die Frage, warum sperre ich Leute ein? Also letztlich, ich habe das meinen Patienten damals immer so erklärt, mit der Freiheit gehen auch bestimmte Verpflichtungen einfach einher. Ja, und wenn ich eben die Spielregeln und eben diese Verpflichtungen nicht irgendwo einhalten kann, kommt halt das Regularium von außen. Ja, wobei ich jetzt dann auch sagen muss, dass halt eben die Straftäter, die ja halt eben auch zunächst mal, also das ist im Maßregelvollzug, sind das ungefähr im StGB 64, sind das ungefähr circa 2-2,5 Jahre, wo man auf jeden Fall halt auch erstmal geschlossen untergebracht ist. Also die kommen dann auch nicht vor die Tür, bevor dann halt eben so ein Lockerungsprozess stufenweise einsetzt.
Aber Entschuldige, wenn ich dich kurz unterbreche, um es zu verstehen. Ja. Das heißt also, dass die Leute, um die du dich gekümmert hast, das waren Leute, die wegen unterschiedlichster Vergehen saßen, aber alle ein massives Drogenproblem hatten.
Ja, so sollte es sein. Es wird halt manchmal in den Gutachten etwas anders dargestellt. Das muss man halt auch schon so sagen. Da ist immer so ein bisschen die Frage, war Kriminalität erst und dann Drogensucht oder Kriminalität? Kriminalität und Drogensucht zum gleichen Zeitpunkt oder war es eben erst Drogensucht und dann Kriminalität? Also da ist es dann halt eben entweder eben durch Alkoholeinfluss, ist da ein ganz großes Stichwort, halt ein Gewaltdelikt begangen oder war es dann eben irgendwann Beschaffungskriminalität oder eben so etwas. Trotzdem haben wir halt eben so in dem Bereich sehr oft halt eben mit Persönlichkeitsstörungen zu tun gehabt oder haben es zu tun, aber auch Traumata zum Beispiel. Also es können ja unterschiedlichste Funktionen da zugrunde liegen, warum jemand sich nicht an Spielregeln hält. Und oder eben auch ganz, ja gut, ich sag mal so, es ist halt immer die Frage, selbst wenn man kein Geld hat, ja, wie beschaffe ich es mir? Ja, wir kennen das alle aus dem Bericht. Manche gehen halt wirklich zum Sozialamt und machen es auf dem legalen Weg, die anderen machen es halt eben nicht. Und da ist dann immer so die Frage, das lässt sich so pauschal jetzt schlecht beantworten, aber es ist immer so die Frage, ne, wo kommt es dann halt bei dem im Einzelfall dann wirklich auch zu diesem devianten Lebensstil, wie Eck das zum Beispiel sagt. Also wo kommen dann die Abweichungen rein?
Das heißt aber, die Leute, die du betreut hast, die wurden ja schon als schuldfähig eingestuft, trotz ihrer Süchte und Krankheiten.
Zum Teil. Also wir hatten Vollschuldfähige und durchaus darunter. Wir hatten aber auch welche mit geminderter Schuldfähigkeit. Das ist schon unterschiedlich. Ja, also das kann man jetzt nicht so sagen, dass man eben sagt, jeder, der unter Drogen ist, kriegt auf jeden Fall eine geminderte Schuldfähigkeit. So ganz einfach ist es dann auch nicht.
Hast du erlebt, dass Leute in diesem Knast gebrochen wurden, will ich jetzt nicht sagen, das ist ein sehr starkes Wort, aber dass man merkte, dass sich auf jeden Fall an ihrem Gesamtzustand in diesem Knast nichts ändern wird?
Ja, also die Abbruchsquote ist da schon relativ hoch. Also das sind dann eben auch die zurück halt in die normalen JVAs gehen und im Prinzip dann so in Anführungsstrichen ihre Zeit absitzen. Das ist natürlich halt im Maßregelvollzug wird wesentlich mehr von den Leuten erwartet, über sich halt nachzudenken. Ne? Also das ist halt eben wirklich sehr intensive Gespräche, jetzt nicht nur mit dem Psychologen, auch mit Pflegekräften, wo dann so Bezugspflegegespräche stattfinden etc. Also man muss sich schon, sage ich mal, mit sehr, sehr vielen Themen auseinandersetzen. Da geht es einerseits darum, wirklich eine Kriminalhypothese oder ein Kriminalerklärungsmodell zu erstellen. Es geht das zwar auf der einen Schiene, es geht eben auf der anderen Seite dann auch eben darum, genau nochmal ein Erklärungsmodell zu finden, jetzt bei Sucht zum Beispiel, warum hat der Sucht genommen oder Suchtmittel genommen. Also das ist dann halt wirklich schon was, wo die Leute auskunftsbereit sein sollten. Wir haben natürlich da auch immer wieder unsere Informationsquellen, das ist ganz klar. Aber da muss man sich schon wirklich öffnen wollen, sich mit sich auseinandersetzen wollen und halt hingucken wollen. Das ist halt eben so ein bisschen der Unterschied. Und die dann halt eher wieder in die JVA zurückgehen, da wurde das Ganze dann, sag ich mal, zum Teil eher schwierig.
Und für diejenigen, die sich dir in diesem Fall dann geöffnet haben, die auch sich bereit erklärt haben und die Kraft dazu hatten, sich damit auseinanderzusetzen, denen, die haben sich vielleicht ja auch davon versprochen, dass das eine Auswirkung auf ihr Strafmaß hat, oder?
Nee, das war jetzt bei uns eher weniger, weil die hatten ihr Strafmaß alle schon. Also das waren schon dann eben auch verurteilte Straftäter. Das heißt, das Strafmaß war gegeben. Es war halt nur letztlich die Frage, wie kommen sie wieder vor die Tür? Ja, also das hatte jetzt letztlich mit dem Strafmaß, also Lockerungen, gab es erst halt, oder normalerweise, das war so ein bisschen eine Frage, also eigentlich sagte man so 2/3 Termin, natürlich, dann ist halt eben schon die höheren Lockerungsstufen erreicht und sie konnten halt wieder vor die Tür gehen, wobei das halt je nachdem ja auch im Knast möglich ist. Also so zwingend strafverkürzend ist dieser Weg nicht. Im Gegenteil, es ist halt, wenn es kurze Strafen waren, da ist eben ungefähr 2 Jahre auf jeden Fall erstmal geschlossen ist, bis man so alles durchgearbeitet hat, haben sich viele für die JVA dann entschieden, weil sie da schneller wieder rauskommen. Also der Weg ist schwerer, das muss man ganz klar so sagen. Es ist halt aber auf der anderen Seite eben so die Möglichkeit, wirklich was richtig mitzunehmen. Und ich habe halt einige Fälle erlebt, auch von Leuten, wo ich es denen vielleicht gar nicht zugetraut hätte am Anfang, wo man halt wirklich was erreichen konnte und die sich wieder super resozialisiert haben. Also da ist so die Basisrate gleicht sich dann so nach 10 Jahren ungefähr wieder an.
Findest du mit all deinen Erfahrungen, dass man bei uns in dieser Gesellschaft zu schnell im Knast landen kann oder dass das viel zu lange dauert, bis man ordentlich verknackt wird?
Also es ist natürlich psychologisch betrachtet, wäre es halt, wenn man etwas begangen hat, eine möglichst schnelle Konsequenz folgen zu lassen. Das wäre der bessere Weg. Also was ich eher sage, ist, dass bis man halt so ein Urteil hat und bis der Weg letztlich klar ist, dass das zu lange dauert. ich kann jetzt nicht drüber entscheiden, landet man zu schnell im Knast. Es ist halt, es ist natürlich, kommen Fehlurteile vor. Ja, also wir kennen alle diese Fälle, wo halt eben per Justiz falsch entschieden wurde. Wobei das jetzt aber auch, muss ich jetzt ehrlich sagen, nicht mein Bereich ist,
ja, weil ich halt wirklich. Nee, die meine ich auch gar nicht. Die meine ich auch gar nicht. Ich meine schon die Regel, wie bestraft, wie verknackt, wie verurteilt wird. Mhm. Also wenn man dem Stammtisch lauscht, dann gibt es viele, die sagen, es gibt's ja gar nicht, dass man für dieses oder jenes nur 3-4 Jahre bekommt oder so. Wir haben das vorhin von Nico gehört, der meinte, er hat 7 Jahre gesessen für Computerkriminalität und für ihn hätte ein geringeres Strafmaß gereicht, um zu schnallen, was er da getan hat und was er besser nicht wieder tut.
Ja, das ist halt immer so eine Frage. Also ich meine, das obliegt natürlich immer den Richtern in ihrem Ermessensspielraum. Und ich sag mal so, weil ich spreche ich aber mal weg vom Psychotherapeutischen, mehr so als Mensch, was mir halt aufgefallen ist, Kapitaldelikte, glaube ich, fast zum Teil, was jetzt erstmal so Basisraten angeht an Strafhöhe, dass die, glaube ich, härter verurteilt werden als Körperverletzungsdelikte. Muss man ganz ehrlich sagen. Also jetzt mal abgesehen halt eben von Mord oder eben Totschlag. Aber da hatte ich so den Eindruck, dass halt fast Kapitalverbrechen härter geahndet werden oder mittlerweile auch eher Drogenhandel als, sage ich mal, so leichtere Körperverletzungssachen. Mhm. Da war es dann halt eher eine Frage so nach Wiederholungstätern. Die dann halt, wobei halt eben so mit einer leichten Körperverletzung, die tauchten ja bei uns dann gar nicht auf. Das waren ja dann schon wirklich die, sag ich mal, gut gesammelt hatten in ihrer Biografie. Ne?
Ich habe mich das gefragt, als ich auch so vor dieser Sendung nochmal nachdachte und versuchte meinen Gedanken, dachte ich, Mensch, jetzt jemand, der sich von 3 Jahren Knast nicht abschrecken lässt, lässt der sich dann von 6 Jahren abschrecken?
Naja, da kommt ja dann halt so eine gewisse Psychodynamik auch wieder ins Spiel. Also ich nehme jetzt mal halt eben so Impulskontrollstörungen oder eben ADHS, also diese Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung, wo es dann eben einfach auch schwierig wird, je nachdem sich unter Kontrolle zu halten. Wobei eben ich immer sagen muss, das spielt eben auch so im Zusammenhang dann mit Alkoholkonsum meistens eine Rolle. Und das sind dann halt eben so Sachen, da ist natürlich dann irgendwo eine Anpassungsfähigkeit halt nicht so gut gegeben. Die Leute halten sich in entsprechenden Umfeldern auf. Das ist ja auch eben etwas wieder, je nachdem, wo ich mich aufhalte, ne, fallen dann mal rauere Töne, ja, oder es kommt halt eben auch mal zu Konflikten. Und das sind ja dann auch letztlich so die ganzen Sachen, die dann eben bearbeitet, aufgedeckt werden. Wo muss ich hingucken, wo muss ich mich fernhalten, ne, von welchen Orten? Oder wo sollte ich mich möglichst nicht aufhalten, auf was springe ich besonders gut an und sollte vielleicht die Situation früher verlassen. Und da ist es halt dann schon so, dass man halt sagen muss, also wenn da halt eben so eine Diagnose halt noch eine Rolle spielt, wo man sich schlecht einfach dann auch im Griff hat, wird es dann halt irgendwann dann eben unbehandelt auch schwierig. Also es ist halt eben nicht so, dass die Leute nicht schuldfähig sind. Sie tragen ja die Verantwortung, etwas dagegen zu tun, aber es ist dann halt schon so im realen Leben doch dann eher schwierig, konsequent dagegen nichts zu tun. Und dann ist halt natürlich auch die Frage Persönlichkeitsstörung, ne? Soziale Persönlichkeit, narzisstische Persönlichkeiten. Das sind dann eben ja eh schon so Störungsbilder, wo Angepasstheit, sage ich mal, eher schwierig ist. Also die handeln sehr starr, die handeln sehr umfassend in der eigenen Perspektive. Und dann wird es dann eben schwierig, wirklich in Situationen auch mal den Notstecker zu ziehen.
Hattest du eigentlich Hemmungen, anfangs vielleicht in so einen Knast reinzugehen zum Arbeiten und was dann erleichtert, wieder rauszukommen? Oder war das für dich ganz easy?
Das war für mich eigentlich nicht so ein Problem, weil ich halt eben mich da schon auch ein Stück weit beschützt gefühlt habe, einfach von dem System als solchem. Man muss ja halt wissen, wir arbeiten da ja nicht alleine, sondern das ist ja eben ein ganzes Team, was da hinter einem steht. Also ich hatte damit jetzt keine Hemmungen. Ich weiß, ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, die sich das auch überhaupt nicht vorstellen konnten. Und das auch, ich glaube, das Bild ist manchmal da ein ganz falsches, weil die Leute wissen einfach auch, was dahinter hängt. Und also ich habe es eigentlich erlebt, dass es in der Forensik zumindest sehr viel zivilisierter abging als so in der Allgemeinpsychiatrie. Also da hatten wir wirklich wesentlich mehr Ausraster, auch gewalttätige Ausraster als in der Forensik. Also da muss ich wirklich sagen, da waren die Jungs wirklich, wirklich sehr gut zu handeln. Also keine Angst, nein.
Britta, danke für den Anruf.
Kein Thema.
Schönen Abend.
Viel Spaß noch. Jo, tschüss.
Bis dann. Tschüss, Britta. Britta aus Koblenz, die 5 Jahre als Psychotherapeutin in verschiedenen Knästen gearbeitet hat, beziehungsweise im Maßregelvollzug dort mit Drogensüchtigen gearbeitet hat. Knast, Gefängnis, wie sich das eigentlich anfühlt, was man da eigentlich macht und was das aus einem Menschen macht oder machen kann. Das ist unser Thema heute. Ich lade euch weiterhin anzurufen unter 0331 70 97 110. Geht er jetzt mal raus an dieser Stelle aus dem Song, auch wenn das ein bisschen unelegant ist. Aber Steven wartet in der Leitung und noch zwei, drei andere von euch, die nach den Nachrichten zurückgerufen werden möchten. Deswegen nur kurz der Hinweis, das waren Echo and Tito, ein Duo aus Israel mit Halla von ihrem Album Into the Out. Und am kommenden Montag wird es ein vierstündiges Israel-Spezial geben, hier von Christoph Schrag und meiner Person. 20 bis 22 Uhr, zwei Stunden Soundgarden mit neuester Musik aus Israel, denn wir waren zusammen da auf einem großen Festival und dann im Blue Moon zwei Stunden Talk über, ja, über Israel und die komplette Situation dort. Dies nur am Rande, jetzt zu Steven. Steven, hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Steven, warum warst du 3 Jahre im Knast?
Ich muss dazu sagen, ich war nochmal drinne gewesen, also ich war insgesamt 3,5 und 8 Monate. Also die ersten 3 Jahre habe ich verbracht in Bayern wegen Drogenhandel. Und ja, wollte halt eine Karriere starten als Drogendealer, was natürlich irgendwann früher oder später in die Hose geht. Bin dann in Bayern verhaftet worden, also auch mit Drogen am Mann, weil ich als Kurier, kann man sagen, gearbeitet habe und dann mal nach Bayern gefahren bin, um Drogen hinzubringen. Wurde dann erwischt auf der Autobahn und dann wurde ich festgenommen und da ist erstmal für mich eine Welt zusammengebrochen, weil ich der Meinung war, dass ich sowieso schlauer bin als alle anderen und mich eh keiner kriegt. Was ja natürlich auch 3 Jahre gut gegangen ist, ne? Also ich habe 3 Jahre, hat mich keiner irgendwie erwischt, sage ich mal. Und irgendwann musste es kommen, ne? Ich wollte es nicht wahrhaben, aber es ist dann gekommen und bin dann verhaftet worden auf der Autobahn. Das war echt hart. Also ich habe auch nur mal Gefängnissachen gehört. Also konnte mir auch nichts drunter vorstellen, nur das Schlimmste. Und dann bin ich inhaftiert worden, ja.
Würdest du jetzt sagen, dass man, wenn man so wie du Drogenhändler war, relativ leicht in den Knast kommen kann, wenn man eben erwischt wird? Oder muss man dazu schon eine ganze Menge anstellen, mehrfach erwischt werden, ganz schöne Mengen verticken? Wie ist da deine Wahrnehmung?
Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also die 3 Jahre, die ich bekommen habe, hätte ich hier zum Beispiel im Bundesland Berlin oder Brandenburg nicht bekommen, auf keinen Fall. Aber dadurch, weil ich halt in Bayern verhaftet worden bin und das Strafmaß da wesentlich höher ist, also für die Straftat, also ich habe 1 Kilo Marihuana gehabt, ich hätte hier in Berlin hätte ich vielleicht, sage ich mal, 18 Monate und das auf Bewährung, aber ich habe halt volles Programm gekriegt, also ich habe gleich Untersuchungshaft mit allen drum und dran, was dazugehört, und das wäre in Berlin nicht passiert. Mhm. Und da haben, also Bayern, wie gesagt, ist sehr, sehr hart. Also wenn ich zum Beispiel gehört habe, jetzt hier mit diesem ganzen Freizeit und ich musste immer die ganze Zeit lachen, so, weil das kenne ich gar nicht, weil man hat da eine Anstaltskleidung gehabt von Anfang, wenn man reingeht, und eine Anstaltskleidung, bis man rausgeht. Ne? Also man hat vielleicht einen Jogginganzug und als Drogen, als PDMer hat man sowieso nicht... darf man sich Sachen von draußen gar nicht schicken lassen. Also das heißt, man muss sich Geld überweisen lassen. Dann bekommt man Sportbeamter, hieß das damals. Und der ist dann für dich den Trainingsanzug und die Sportschuhe kaufen gegangen. Ne? Und wenn du halt kein Geld hattest, dann bist du halt in dem Blaumann, deine ganze Strafe von Anfang bis Ende hast du da mit verbracht in dem Blauanzug.
Ich dachte immer, wenn man nicht vorbestraft ist und jetzt nicht eine... also sagen wir mal, sehr kapitale Straftat begangen hat, dass man dann in der Regel erstmal auf Bewährung bekommt in Deutschland.
Ja, ja, natürlich. Nee, Bayern ist kein Fall. Also das ist, es kommt auf an die Menge, ne? Aber bei denen ist, sage ich mal, ein Kilo schon allerhand. Muss dazu sagen, ich hatte auch mal ein paar Jugendsachen so am Laufen gehabt. Ich wahrscheinlich hatte das auch eine Rolle gespielt. Also das war schon Jahre her, aber das war dann wahrscheinlich... mit der ausschlaggebende Punkt, also das habe ich auch bemerkt, das wurde auch immer so ein bisschen, man darf zwar nicht, die dürfen zwar nicht im Vorteil, also wenn man eine neue Straftat macht, darf man alte Sachen normal nicht mit reinbringen, aber das haben sie dann trotzdem so ein bisschen gemacht, so. Also es war schon aus den Sachen, die ich in meiner Jugend da verbracht habe, das war schon der ausschlaggebende Punkt unter anderem gewesen, wo die sich gesagt haben, der hat so viel oft Bewährung gekriegt und gut, ich bin 8 Jahre nicht aufgefallen und dann ist das dann mit dem Marihuana gekommen und da haben die sich gesagt, okay, jetzt ist mal Schluss, jetzt setzen wir mal einen Riegel davor. Also jetzt kommt er mit einer Bewährungsstrafe nicht durch. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich keine Bewährung gehabt hätte die ganze Zeit, ob ich dann eine Haftstrafe gekriegt hätte. Also es ist in Bayern sehr hart und ich habe da Leute einsehen, die waren auch wegen ein bisschen weniger. Die haben jetzt zwar nicht so eine Strafe gehabt wie ich,
ja,
aber die sind eingesperrt worden für, weiß ich nicht, waren Alkoholiker gewesen, die halt, was weiß ich, 3-4 Flaschen Schnaps in Folge 3-mal geklaut haben oder so und haben dafür, weiß nicht, 7-8 Monate Gefängnis bekommen.
Wo steht man in der Knasthierarchie als verknackter Drogenhändler?
Auf normalen Basis, also auf normalen Stand, sage ich mal, weil, wenn man reinkommt, also ich war ja erstmal Untersuchungskraft, dann wird man natürlich erstmal abgeleuchtet, wie der Daniel, wie es schon sagte, ist ganz klar, man wird abgeleuchtet, die wollen natürlich wissen, was du gemacht hast, dann musst du dein Papier zeigen, halt, wo drauf steht, was du gemacht hast, so. Und wenn die sehen, aha, ist jetzt kein Pädophiler oder Vergewaltiger oder so, dann bist du ganz normal, also hast kein Problem oder so.
Wem musst du das zeigen?
Den Leuten. Also wenn du mit irgendwelchen Leuten dich, zum Beispiel du kommst auf eine Zelle rein und du bist dann der Neue und ist ja klar, dass sie erstmal keiner möchte mit einem Pädophilen oder mit einem Vergewaltiger in einer Zelle sitzen. Ne? Mhm. Und dann ist das natürlich ganz klar, dass man hier Papier auf dem Tisch, wir wollen wissen, was du gemacht hast. Ja, und dann zeigt es dann halt und dann wird es auch ganz ruhiger. So, ich habe das Glück gehabt, leider schade, dass mich jemand anruft, der im Jugendgefängnis sitzt, weil die Leute ist wesentlich härter, also viel härter, also am Tag, ich möchte da keinen Tag gesessen haben. Also das ist extremer, viel extremer. Weil die
wo jetzt? Noch, wo?
Im Jugendgefängnis.
Im Jugendgefängnis.
Weil Jugendlichen sich halt noch verweisen, ne? Und die, da ist Schlägereien an Tagesordnung, also da ist es wesentlich härter. Also ich bin froh gewesen, dass ich die Erfahrung nicht machen musste.
Steven, ich würde total gerne dir noch ein, zwei Fragen dazu stellen, wie das eigentlich ist, wenn man aus dem Knast rauskommt und da es schon kurz nach 12 ist, vorher kurz die Nachricht machen und danach komme ich nochmal zurück zu dir. Klar. Ja, cool. Super. Dann bis gleich, ja?
Ja.
Fritz. Die zwei Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder, mit dem Thema Knast, Gefängnis und wie das eigentlich ist, so eine Haftstrafe abzusitzen, wie das Gefühl davor ist, danach ist und welchen Sinn so ein Gefängnis und so ein Knast oder so Knäste eigentlich für uns als Gesamtgesellschaft machen. Darüber reden wir jetzt noch bis Mitternacht unter 0331 70 97 110. Steven begrüße ich zurück in der Leitung.
Ja, danke schön.
Steven saß von 2006 bis 2009 im Knast. Er war Drogenhändler und wurde irgendwann erwischt und hat uns schon ein bisschen erzählt, dass es in Bayern, da wo er größtenteils saß, doch ein bisschen anderes Kaliber war, als das manche andere schon in der Sendung erzählt haben. Steven, ich würde gerne wissen, wie es bei dir war, als du rauskamst. Was passiert dann? Letzter Tag Knast, die Tür geht auf, du marschierst raus, da steht wer? Deine Mutter, deine Freundin, was passiert dann?
Ja genau, Freundin stand da draußen, genau. Also erstmal der letzte Tag ist wahrscheinlich für jeden, also der schon mal drinnen war, kennt es. Die 24 Stunden, die wollen nicht vergehen, also das ist wie eine Woche, kommt man erst vor so. Und man ist natürlich aufgeregt, man packt schon abends alles zusammen, dass man um 6 Uhr, wenn man, also ich hatte ja Arbeit gehabt, da wo ich keine hatte, also kennen die meisten auch, dann hebt man nur die Hand wegen Nebenkontrolle oder so. Und diesmal ging um 6 Uhr morgens die Tür auf, ich habe schon alles gepackt und der Beamte musste nur lächeln und meinte, mach mal langsam, vor 8:30 müsst ihr ihn nicht entlassen. So. Und dann geht es halt erstmal runter in die Kammer, dann sitzt man da erstmal nochmal 1,5 Stunden, manchmal wenn man Pech hat, dann muss man die ganzen Sachen abgeben, das heißt, da wird alles gescheckt, ob man den Besteck, Bettwäsche, alles was dann, ob das noch alles vorhanden ist, wenn man das irgendwie versimst hat oder kaputt gemacht hat, da muss man halt ersetzen. Von der Kammer geht es dann in die Zahlstelle, das heißt, erstmal nochmal zur Zahlstelle, genau, dann kriegt man sein Geld ausgezahlt, was man drin verdient hat, also es ist eine Brücke, nennt sich das. Man geht ja drinnen arbeiten und der Viertel geht ja auf die Brücke, das heißt, wenn man entlassen wird, ist ein Entlassungsgeld. Ja, dann kommt man raus, das ist erstmal schon ein geiles Gefühl, auf jeden Fall. Ne? war gut gewesen, auf jeden Fall. So, wenn ich jetzt so dann denke, kriege ich nochmal ein bisschen so Herzrasen. so die alten Erinnerungen. Mhm. Man hat natürlich eine Menge Rennereien, was man da drinnen schon, also erstmal drinnen hat man mit Sozialarbeiter und so. Bei mir war es ein bisschen schwieriger gewesen, weil ich konnte alles nur über Telefon machen, weil ich ja meine Strafe in Bayern abgesessen habe, aber in Berlin lebe, konnte ich alles nur telefonisch machen. Was hieß denn Wohnung und so weiter und so fort. Ich bin dann erstmal in eine freie Hilfe gekommen damals. was ist für Leute, die entlassen werden und man kriegt ja nicht gleich eine Wohnung. Also dann geht das von der Freie Hilfe für 6 Monate.
Was, und Freie Hilfe, was heißt das? Ist so eine Art Wohnheim oder?
Das ist ein Wohnheim. Das ist eine Wohnung halt. Man hat eine ganz normale Einzimmerwohnung und das kann an unterschiedlichen Orten sein, ne? Also es gibt natürlich auch Leute, das ist ein ganzes Wohnheim. Ich hatte Glück, ich hatte eine Wohnung, also Freie Hilfe bietet Wohnung an.
Mhm. Musst du das bezahlen dann?
Bitte?
Musst du das dann bezahlen?
Das war damals der Jobcenter für mich übernommen. Also das ist ja dann auch eine Betreuung sozusagen. Also man soll ja auch in den Alltag wieder eingegliedert werden.
Okay, aber verdienst es also nach dem Knast erstmal Hartz IV?
Ja, na klar.
Ja.
Also man macht jemanden, also ich persönlich kann keinen, der rauskommt und oder von draußen, von drinnen Bewerbung schreibt, ich komme demnächst raus oder so. Den Nerv hat man, glaube ich, auch gar nicht. Also erstmal diese, man ist ja auch, also ich war ein bisschen unbeholfen der ganzen Sache. Also natürlich hatte ich Angst gehabt, was jetzt passiert und wie das funktioniert und das war auch ein bisschen unangenehm gewesen, weil man hat seinen Tagesablauf da drin und dann erst einmal wieder U-Bahn fahren und der ganze Stress und die Hektik, die Leute um einen herum und so. Das war schon die ersten 2 Wochen, ein bisschen alles ganz eigenartig gewesen. Also ein bisschen beängstigend, sag ich mal. Ja, und dann ging das langsam Stück für Stück wieder bergauf.
Was ist denn dein Beruf eigentlich? Oder hast du mal vor der Drogenhändlerkarriere?
Ich habe eine Ausbildung gemacht und so, arbeite allerdings jetzt nicht mehr im Beruf.
Ja.
Ich möchte jetzt auch nicht sagen, was ich mache.
Also worauf ich hinaus wollte ist, was hast du dann gemacht bei der Arbeitssuche mit diesen 3 Jahren im Lebenslauf?
Naja, das kriege ich natürlich nicht weg, ja. Also das muss mit viel Toleranz und ich sag mal so, ich habe mich gut verkaufen können, ja. Also ich bin kein typischer Krimineller gewesen oder so. Ich bin halt, ich bin mich jetzt nicht beschuldigen oder so, ich bin in die Sache reingerutscht, ich war drogenabhängig gewesen. Ich habe Beschaffungskriminalität gemacht, das heißt, ich habe mir hab diese Drogen verkauft, um meinen Konsum mehr oder weniger finanzieren zu können. Also ich wollte mich jetzt nicht dran bereichern oder so, ne? Und ich denke mal, ich habe mich gut verkaufen können, also ich bin kein Dummer. Und ich denke, ich konnte gut reden, also deswegen habe ich auch den Job bekommen. Und ich habe Probezeit gehabt, also 3 Monate, war ein bisschen länger als normal. Und und haben gesehen, ich mache mein Ding und seitdem arbeite ich da und bin zufrieden und ich möchte nicht wieder zurück. Also der Erste, der geantwortet hat, war natürlich ein bisschen witzig, ne? Weil er gerade geredet hat. Das war jetzt das letzte Mal, da musste ich lachen, weil er sitzt ja schon das 2. Mal drin oder so. Mhm. Und das sagt man immer, wenn man im Gefängnis ist, ich bin das letzte Mal jetzt drin. Und das, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Richtig, die Prüfung kommt erst, wenn man draußen ist. Also von da drinnen aus würde ich gar nicht große Pläne schmieden, weil also natürlich, wie der Schritt jetzt weitergeht, so, ja, aber nicht sagen, ich mache das nicht mehr. Weil das sagt man, das ist so ein typischer Spruch, wenn man im Gefängnis ist, ich bin das letzte Mal hier. Ich denke, die Entwicklung, die findet erst draußen statt.
Träumst du manchmal noch vom Gefängnis heute?
Nee, gar nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Die erste Zeit habe ich schon ein bisschen von geträumt, aber weil das auch so eingeschweißt drin ist, ne? Also das, die ersten 2-3 Wochen habe ich schon öfters mal noch so Wahrnehmungsstörungen gehabt, wenn ich aufgewacht bin, ob ich jetzt zu Hause bin oder ob ich jetzt immer noch im Gefängnis bin. Aber das ist normal, das denke ich halt jeder da.
Und woran merkt man heute noch, dass du 3 Jahre deines Lebens im Knast gesessen hast?
Woran merkt man das? Also an mir persönlich merkt man es gar nicht, weil ich denke mal, wie gesagt, also so ein typischer Verbrecher war ich auch nicht oder bin ich auch nicht. Und woran merkt man das? Eine gute Frage. Ja, bei manchen Situationen denke ich schon noch daran. Also wenn ich im Fernsehen schaue oder so, was ich allerdings wenig mache, oder es kommen irgendwelche Reportagen über irgendwelche Leute, die im Gefängnis sind oder so, dann denke ich auch nochmal zurück und denke mir, mein Gott, das hast du hinter dir. Und es müsste auf keinen Fall wieder haben, also nie wieder. Und bis jetzt bin ich gut mit dir fahren und ich denke auch nicht, dass ich jetzt rückfällig werde oder so. Mhm. Also dafür stehe ich so gut im Leben und ich möchte auch nicht mehr.
Und wenn du neue Leute kennenlernst, ob das jetzt Kumpels sind oder, keine Ahnung, Frauen oder Männer, die dich interessieren oder so, verschweigst du das, dass du im Knast warst? Gehst du da offensiv mit um oder gibt es da so einen bestimmten Punkt, wo du dann auch mal da so darüber redest oder ist das für dich ein ganz normaler Teil deiner Biografie?
Na, die Leute, die mich kennen, die wissen das. Also die mein Leben schon sehr lange mitbegleiten, aber ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwelche neue Leute kennenlerne oder so, natürlich nicht sage ich, ja, ich bin Steven, ich saß im Gefängnis oder so, ne? Also, ist auch, ja, das ist Vorurteil, ne? Also, und Leute, die im Gefängnis sind, sind ja böse, von vornherein, bei vielen Menschen, ne? Und, um erstmal dieses Vorurteil wegzumachen, um erstmal mich als Menschennutz kennenzulernen und sehen, ah, der ist nicht verkehrt und so, hat das eine Scheiße gemacht, ne? Und dafür hat er verbüßt, aber deswegen ist er jetzt kein schlechter Kerl. So. Mhm. Und wenn das so bei einer Frau zum Beispiel ist, dann sage ich das auch schon irgendwann. Also jetzt nicht gleich sofort, weil ich will erstmal, dass die mich als Person kennenlernt und so. Und dann, wenn das mal irgendwie ein Thema ist oder so, dann spreche ich da schon natürlich, ja.
Okay.
Weil ich möchte ja nicht, dass irgendwie mal aus dummem Zufall rauskommt oder so.
Ja, ich hätte gedacht, dass du vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht hast, dass es dann an späterer Stelle ein Thema wurde und dich dann jemand vielleicht auch schon mal fallen gelassen hat oder sich auf einmal abgewendet hat und,
nee, gar nicht.
Und dass man dann vielleicht so ganz offensiv damit umgeht und gleich sagt, pass auf, ich war übrigens 3 Jahre im Knast und wenn du damit ein Problem hast, dann sollten wir jetzt uns gar nicht besser kennenlernen.
Nee, das war nicht so. Also ich suche mir natürlich jetzt schon besser die Leute raus, weil früher, ich war sehr, soll man sagen, ich bin immer noch weltoffen, aber ich passe jetzt schon ein bisschen mehr auf. Ich möchte ja nicht irgendwie in falsche Kreise geraten oder so. Also dann bin ich schon derjenige, der alles ein bisschen besser abscannt und das versucht auch einzuschätzen, was das für Leute sind, ob mir das gut tut oder nicht. Bei mir hat das ja nicht nur Gefängnis zu tun, bei mir hat das ja auch mehr Drogensucht zu tun. Also ich bin clean, aber ich war, wie gesagt, abhängig und ich muss bei 2 Dinge aufpassen. Das heißt, Leute, die Drogen konsumieren und Leute, die kriminell sind. Oder Leute, die kriminell und Drogen konsumieren. Also mit solchen Klientel lasse ich mich gar nicht mehr ein. Ich bin da jetzt nicht abwertend oder so. Ich hoffe für die Menschen, dass die sich irgendwann auch auf den Punkt kommen, wo sie sagen, es geht nicht mehr so weiter, ich muss jetzt aufhören, ich muss einen anderen Weg einschlagen. Aber ich möchte nicht, also nicht auf meiner Haut, ich möchte denen dabei nicht helfen oder so, weil ich selber ein Problem hatte und das kann ich auch gar nicht. Also ich kann höchstens nur sagen, ey, ich habe das auch mal gehabt, ich mache das Beste draus, das ist kein guter Weg oder so, aber ich könnte mit solchen Leuten den Weg nicht mehr gehen, also möchte ich auch nicht. Ja.
Steve, eine Frage noch.
Mhm.
Findest du rückblickend für das, was du getan hast, für das, wie du bestraft wurdest, für das, was du daraus gelernt hast, wie dein Leben jetzt ist, dass das alles so seine Berechtigung hat? Bist du damit einverstanden mit dem System, wie es funktioniert?
Also ich bin nicht mit allem einverstanden. Ja, also dafür, dass ich eine Strafe bekommen habe, ist berechtigt. Ist jetzt auch richtig so. Mir ist immer noch so ab und zu, wenn ich irgendwelche Sachen so mal lese oder so, dann bin ich immer noch so an meine Verhandlung zurück oder so. Und ich wollte nie verstehen, was der Staatsanwalt damit meinte, mit, ja, das hätte auch an den Schulhofen von kleinen Kindern landen können oder so. Und ich habe immer wieder so klar machen wollen, ich laufe da nicht mit dem Zeugs an die Schule und verkaufe das. Aber im Endeffekt, wenn ich jetzt mal nachdenke, ist es schon, hat er schon in dem Punkt recht gehabt, ne? Also ich vielleicht habe das nicht gemacht, aber es ist ja immer von Hand zu Hand, ne? Und ich bringe das und das wird in kleinen Portionen verteilt und irgendwann landet es auch Richtung Schule. Und ich denke, es war aber richtig, dass die Strafen kriegt habe, ja, auf jeden Fall. Und ich sehe das jetzt auch ganz anders.
Definitiv. Danke für deine Einschätzung und deine persönliche alles Geschichte. Klar. Steven, alles Gute.
Ich finde eure Sendung wahnsinnig gut, also weiter so, ja.
Ja, finde ich auch. Nein, nicht
okay,
immer.
Danke, ja.
Danke, ciao.
Okay, ciao.
Wer das Schlusswort sprechen möchte, der melde sich jetzt unter 0331 70 97 110. Knapp 10 Minuten haben wir noch und am Montagabend spricht nach Möglichkeit immer jemand von euch. Das Schlusswort, die allerletzte Moral, die Zusammenfassung, einen letzten Hinweis, was auch immer ihr sagen wollt in den letzten 1-2 Minuten. Das macht ihr dann nach Möglichkeit und nicht ich. Wir reden weiter darüber, wie es ist, im Gefängnis zu sein und rauszukommen, was man da denkt, fühlt, empfindet. Und jetzt mit Adrian. Adrian, hi.
Ja, hi, guten Abend.
Halbes Jahr Jugendgefängnis hast du hinter dir, ist allerdings auch schon ein paar Jährchen her.
Ja, ein paar Jährchen schon her, kommt mir aber noch nicht so entfernt vor. Also es hat mich schon sehr geprägt und ein halbes Jahr klingt für viele nicht so hart, aber ich habe vorhin auch schon, hat jemand die Frage gestellt, ich bin gar nicht mehr sicher, ich glaube, du warst das selber, ob jemand, der 3 Jahre gesessen hat und sich davon nicht abschrecken lässt, ob er sich von 6 Jahren abschrecken lässt. Und ich glaube, irgendwann wird für einen Inhaftierten die Zeit sehr relativ. Also ja, das ist...
Ich denke da immer drüber nach, wenn man von höheren Strafen redet. Also wenn zum Beispiel viele Leute sagen ja, dass für Vergewaltigung oder Kindesmissbrauch die Strafen zu gering sind. Da kann man natürlich abendfüllend drüber reden. Aber wenn ich mir jetzt immer so vorstelle, dass Gefängnis ja nicht nur die Funktion der Bestrafung und der Rache haben soll, sondern auch der Abschreckung, dann denke ich mir, jemand, der zu sowas fähig ist und der weiß, dass er dafür 3-4 Jahre in den Bau geht, wenn der weiß, er würde 10 Jahre gehen, ich glaube, die meisten würden das trotzdem machen.
Das ist richtig. Das Problem ist, dass viele Straftaten, die wir haben, die in Deutschland passieren, und das, ich denke, das werden mir viele bestätigen, die passieren entweder aus dem Affekt heraus oder aus einer Not. Das heißt, egal ob die Not besteht, die mangelnde Aufmerksamkeit, die man sich ja sehen von Eltern oder Anerkennung, oder ob das eine finanzielle Not ist oder halt auch Drogen, jetzt Beschaffungskriminalität oder so, dann tut man das ja, weil man glaubt, dass man keine andere Möglichkeit hat, um das, was man erreichen möchte, zu erreichen, und dann wird einer auch nicht eine höhere Androhung einer Strafe oder so verabschrecken. Und die meisten Leute, also ich meine, in Jugendhaft ist es so gewesen, dass wirklich Gewalt an der Tagesordnung ist und dass die Leute, die jung sind, und die sind ja auch dynamisch und impulsiv, sage ich mal, viele, und die stacheln sich eher noch an, ja, also selbst im Gefängnis Straftaten zu begehen, es gibt so Haftfußballspiele zum Beispiel, wo verschiedene Haftanstalten, die Insassen, die Teams, Fußballteams sich in einer Haftanstalt treffen. In Neustrelitz gab es auch einen eigenen Sportplatz. Und da ist sowas vorgekommen, und dann haben massig Leute von draußen, die dann über Post oder auf Telefonweg informiert worden sind, Drogen über die 6 Meter hohe Mauer geworfen, und die Leute haben sich dann da Drogen reinwerfen lassen. Ja, also ich meine, und das ist halt nur eine Sache, oder es wird Schnaps angesetzt in Haft, und das ist, ich weiß nicht, wie das jetzt im Erwachsenenvollzug ist, ob das da die Leute eher abschreckt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man inhaftiert wird und man verliert dadurch vieles, man verliert dadurch auch vieles, man verliert draußen seine Glaubwürdigkeit, seine soziale Anerkennung und seinen Wohnraum, all solche Sachen, ne? Privates, was einem wichtig ist, und viele, ich sag mal, seine Beziehung, wenn man eine hat, steht auf dem Spiel, wenn man schon Kinder hat, wie die zu einem aufsehen oder eben nicht. Und ich glaube, das ist dann wirklich, ich sag's mal einfach so, scheißegal ist, ob man dann 3 Jahre oder 13 Jahre im Gefängnis ist, wenn man danach nichts hat, was auf einen wartet, ne? Mhm. Also ich glaube, das macht da echt keinen Unterschied mehr. Und viele, die erstmal gesessen haben, also die meisten, die ich dort kennengelernt habe, die waren unter 20, aber saßen schon zum 2. oder 3. Mal.
Du saßt das eine Mal und nie wieder?
Ich saß einmal und nie wieder, ja.
Weil du dann insgesamt reifer geworden bist und Dinge besser geschnallt hast, oder auch weil diese Erfahrung so abschreckend war, dass es nach wie vor wirkt?
Also die Erfahrung war schon für mich abschreckend, sogar, glaube ich, wegen meiner besonderen Lebenssituation, meiner Umstände, viel mehr als für die meisten anderen dort. Also vielleicht gab es Leute dort, für die das noch schlimmer war, aber ich habe halt mit vielen Leuten dort auch mich unterhalten, manchen geholfen mit ihren Gerichtsbriefen und so, und dann lernt man die Kontakte auch besser kennen, und da ist halt nicht jeder umgänglich, und viele erzählen dann auch von sich, wie das für die ist, und da habe ich schon gemerkt, dass das für mich, also, und ein paar wenige andere, gerade in dem Anfangsblock, man kommt, wenn man inhaftiert wird in Jugendhaft, kommt man gleich erstmal in den Aufnahmeblock. Da bleibt man erstmal ein paar Monate, bis feststeht, was nach der Untersuchungshaft sozusagen, wie es weitergeht. Und die sind natürlich alle sehr aufgewühlt noch, weil die alle noch darauf hoffen, dass es bei der Gerichtsverhandlung gut läuft und die Schule rauskommen und so weiter. Und aber dann, wenn man dort arbeitet, also man kann auch eine Ausbildung machen, in der Inhaftierung oder einen Schulabschluss, oder wenn man da im Sportverein ist oder wie auch immer, dann lernt man halt auch Leute aus anderen Blocks kennen. So Leute, die Sozialstörungen haben und keine Chance auf vorzeitige Entlassung, oder Vergewaltiger oder sonst wen. Also schon krass. Und dann merkt man halt auch, dass viele, sobald die Gerichtsverhandlung rum ist, wenn die dann in einen anderen Block kommen, die dann einfach abgeschlossen haben. Und für die das auch gar nicht mehr so wichtig ist, oder die versuchen das alles zu überspielen. Das merkt man auch schnell. Und für mich war es schon abschreckend, weil als ich inhaftiert worden bin, erstmal die Art und Weise, wie das passiert ist, war sehr abschreckend. Es ist, ich hatte eine Einraumwohnung damals, habe mit meiner zu dem Zeitpunkt Freundin zusammen gewohnt, mit der ich seit 6 Wochen erst zusammen war. Und dann ist das SEK bei mir in die Wohnung gestürmt, ne? So, und dann muss man sich vorstellen, dass da nach 5 Minuten 12 voll bemannte Leute bei mir in der Wohnung sitzen. Meine Freundin steht am Kühlschrank, zittert und weint. Die wusste gar nicht, wie ihr geschieht. Die hat das alles nicht verstanden. Also ich habe ihr 10 Minuten vorher, bevor das SEK bei mir in die Wohnung ist, erzählt, was ich gemacht habe. Und ihr auch gesagt, dass ich vorhatte, am nächsten Tag zur Polizei zu gehen. So, das war ja dann damit hinfällig.
Was hast du denn gemacht?
Bewaffneten Raubüberfall.
Mhm.
Mhm. Und das war 2009. Und der Umstand da war auch, ohne das beschönigen zu wollen, dass es ein emotionaler Ausraster war und ich auch leicht manipulierbar war. Und unter Alkohol, das sind halt so Sachen, die einfach dann aber bei der Gerichtsverhandlung dann auch wichtig sind. Und ich fand das Gefängnis an sich aber sehr abschreckend. 23 Stunden am Tag ist man völlig, man ist ja auch, eigentlich ist man 24 Stunden am Tag seiner Freiheit beraubt. Ja, auch wenn man Ausgang Hofgang hat. Das ist ja mit Freiheit nicht zu vergleichen. Man wird gehalten wie ein Tier, das ist so. Man hat seine 6 oder 8 Quadratmeter Zelle, die jetzt Haftraum genannt wird, mit Nasszellenbereich, die man sich dann mit wem anders teilt. Privatsphäre, und ich rede hier einfach von Spiritualität oder Emotionalität, also das gibt es einfach gar nicht. Und man hat auch nichts zu sich, wenn man sich nicht beweisen kann. Ne? Also das wird einem einfach alles weggenommen. Und wenn man Glück hat, dann nur das. Ne? Also ich habe da Sachen erlebt in den ersten Wochen, die einfach so erschreckend waren. Ich finde einfach, dass Gefängnisse auch nicht sinnvoll sind. Wie schon gesagt, stacheln die sich da auch zu Straftaten noch an, viele kommen wieder. Der erwünschte Effekt ist einfach nicht da. Und ich glaube auch, dass viele sich nicht abschrecken lassen, so wie ich. Für mich war es einfach wichtig, ich habe mich abschrecken lassen, weil hätte ich aber meine Freundin nicht gehabt zu dem Zeitpunkt, die ich auch jetzt noch habe. Wir sind doch verlobt heute 4 Jahre zusammen und das wäre mir alles scheißegal gewesen.
Adrian, es gibt so Momente, da bereue ich es sehr, dass diese Sendung nicht noch 1-2 Stunden länger geht. Und der Moment ist jetzt, weil es ist 3 vor 12 und um 12 fängt der Night Flight an. Deswegen entschuldige jetzt das abrupte Reingrätschen meinerseits. Wir könnten uns, glaube ich, noch eine Weile länger unterhalten. Vielen Dank dir für den Anruf und deine Schilderungen aus dem Jugendarrest, die wirklich ja jetzt nochmal so ganz anders waren als das, was wir teilweise jetzt im Laufe der Sendung aus Erwachsenenknästen gehört haben. Alles Gute.
Ja, vielleicht von anders mehr. Bis dann.
Adrian, tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank für eure Anrufe und eure Geschichten aus dem Knast. Und dass ihr es möglich gemacht habt, dass man im Laufe dieser Sendung mal so ein bisschen dahinter gucken könnte und einfach mal aus verschiedenen Mündern von euch gehört hat, wie es ist, im Knast zu sitzen und wie es ist, da wieder rauszukommen, warum man da reinkommt, wie man sich da drin verhalten muss, verhalten sollte. Vielen Dank auch an Britta, die als Psychologin im Gefängnis gearbeitet hat, auch zwischendurch angerufen hat. Ja, wenn ihr diese Sendung nachhören wollt, könnt ihr machen, wird gepodcastet auf fritz.de, wird sie zu finden sein. Ihr könnt mir schreiben an hendrik.schröder@fritz.de und ihr könnt euch noch das letzte Lied anhören, das heißt Wohlstandsprobleme, kommt von Herr Binner, und danach kommt Tobias Koch mit dem Nightflight und das Schlusswort kommt heute von Michi. Hendrik Schröder sagt tschüss, bis nächsten Montag, 20 bis 0 Uhr gibt es dann das Israel-Spezial und jetzt Vorhang auf für Michi.
Ja, ich glaube, dass sich viele Leute mal Gedanken darüber machen sollten, warum so viele Straftäter, die in Haft waren, wieder rückfällig werden. Ich glaube, ein ganz großer Faktor dabei ist, dass Inhaftierte einfach viel zu viel Langeweile haben und viel zu viel Zeit haben, sich neue Sachen ausdenken zu lassen. Denn wie so viele sagen, finde auch ich und weiß das aus eigener Erfahrung, dass der Strafvollzug bei uns in Deutschland einfach nur eine Verwahrsituation ist, eine Wegschließsituation. Und wenn man Leute 23 Stunden auf 8 Quadratmeter einsperrt, haben sie viel zu viel Gedanken, Zeit, sich Gedanken zu machen. Und da kann man neue Pläne aushecken und die Umstände da drin, wenn man mit anderen Strafgefangenen zusammen dann auch noch sitzt, die genauso viel Zeit haben, da entstehen neue Sachen und da ist natürlich eine neue Straftat viel, viel verlockender. Und da kommt auch wieder das Thema Beschaffungskriminalität ans Licht.
Ein Podcast von fritz.de.